CropFM Ausgabe Nummer 523, heute am 5. April 2024. Mein Gast heute Abend ist Dr. Karl Swozil und es geht um UFOs. Wie bei jeder Sendung ist auch heute wieder CropCom mit am Start. Einfach auf die Website von CropFM gehen. Man kann ihn praktisch nicht übersehen. Er blinkt. Einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie vor allem im hinteren Teil der Sendung dann sehr gerne an den Telefongast weiter. Und wie bei jeder Sendung ist auch heute wieder die Skype-Leitung offen. Einfach User CropFM anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Von wo immer aus man diese Sendung jetzt auch hört, vielleicht in irgendeinem Archiv oder wo auch immer, auf der Website von CropFM, dort spielt sie sich ab. Wie gesagt, sämtliche YouTube-Uploads etc., das nichts davon ist von mir. Es gibt sogar einen, der verwendet auch das Logo. Gefällt mir eh nicht sehr, das muss ich mir mal sagen. Er schreibt halt ganz groß, dass es ein inoffizieller YouTube-Kanal von CropFM ist, aber das übersehen dann leider die meisten. Aber jedenfalls, auf YouTube ist gar nichts von mir, aber okay, man kann es darauf laden und wenn aber was verlinkt wird, dann bitte aus dem Archiv. Dort findet man bei jeder Sendung dieses Verkettungssymbol. Da gibt es einen zum Einbetten, einen einfach auf, also quasi den Permalink und dann noch einen extra für Facebook und andere und Twitter etc. Da kommen dann auch die Metadaten mit und ich freue mich natürlich sehr, wenn man die Sendung verlinkt. Auf der Website findet man sonst natürlich Hintergrundinformationen, manchmal auch Bilder, die Bios der Gäste, Kontaktdaten und so weiter. Also, und dort findet man die Sendungen auch komplett und in bester Qualität, also CropFM.at, da vorbeizuschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch einen RSS-Feed und natürlich auch die CropFM-News, aus denen ich jetzt gleich vorlesen werde. Und auch den Orangen-Button mit dem Herz. Den findet man auch dort. Den Spenden-Button von CropFM geht über PayPal-Überweisung oder auch als Bitcoin. Ganz, ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Vor allem auch an die, die permanente Spenden eingerichtet haben. Vielen, vielen Dank. Und das Coverbild wird es mal heute wieder großartig gelungen. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM, mehr von seiner Kunst findet man auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Bernardo Kastrup und Tom Campbell exchange views. Tom Campbell in einem hochspannenden Austausch mit dem Philosophen und Informatiker Bernardo Kastrup über die Natur und den Aufbau unserer Wirklichkeit. Im Archiv von CropFM findet sich übrigens auch ein Interview mit Tom Campbell. Den Herrn Kastrup habe ich noch nicht. Vielleicht kommt er auch mal. Wirklich sehr spannender Mann auch. Aber das Interview mit Tom findet man sogar mit deutscher Übersetzung. Wobei in Zukunft macht das dann eh alles die KI. Dune in 6 Dimensionen, Burkhard Heim vs. Sci-Fi, Hannes Schmidt taucht tief in die von Franklin Patrick Herbert Jr. geschaffene, in das geschaffene Universum ein und bringt die Technologie von Dune in Abgleich mit der heimischen Theorie und den daraus ableitbaren Vorhersagen. In einem weiteren Beitrag spricht Hannes mit Jascha Schmitz über UFOs in der Bibel. Beide Beiträge sehr sehenswert und man findet sie in 6 Dimensionen und in Farbe im gleichnamigen YouTube-Kanal. Und die Links findet man alle auf der Startseite von Crop FM in der Crop FM News-Sektion. Und da findet man noch einige andere spannende Artikel, Berichte und was auch immer ich da so finde im Netz. Ja, und hier geht's dann gleich weiter mit Dr. Karl Swozil und wohl einem der Lieblingsthemen hier auf dieser Sendung, nämlich UFOs. Mein Gast, der außerordentliche Universitätsprofessor in Ruhe, Dr. Karl Swozil, ist theoretischer Physiker an der TU Wien, spezialisiert auf Quantentheorie und die logischen Grundlagen chaotischer Systeme. Nach seinem Studium in Wien und Heidelberg setzte er seine Karriere als Gastwissenschaftler an verschiedenen Standorten fort, insbesondere an der UC Berkeley, dem Lawrence Berkeley National Laboratory, des Energieministeriums, der Lomonossow-Universität in Moskau sowie der University of Auckland. Er hat ein breites Spektrum an Interessen, darunter Wissenschaftsphilosophie, Psychoanalyse und Ökonomie und war in verschiedenen interdisziplinären Gremien im Bereich der Forschungsförderung tätig. Eine der wichtigsten Motivationen Swozils, Physik zu studieren, war das Bestreben, über physikalische Prinzipien nachzudenken, die praktikable Raumfahrt zu anderen Sternensystemen ermöglichen würden. Und ich freue mich sehr, ihn heute live bei mir begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend, Herr Swozil.
Ja, guten Abend. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Darf ich nur kurz noch etwas korrigieren? Ich bin nicht in Ruhe, sondern in Zwangsruhestand, nicht? Weil okay. wenn man ein gewisses Alter in Österreich erreicht hat, das ist anders als in zum Beispiel in englischsprachigen Ländern wie Neuseeland oder Amerika oder Großbritannien, dann wird man zwangspensioniert. Und ich wurde zwangspensioniert in allen Ehren sozusagen. Aber ich früher war ich außerordentlich, jetzt bin ich außerordentlich im Ruhestand. Nicht in Ruhe. Ich gebe noch immer keine Ruhe.
Ja. Absolut nicht. Sie haben zum Beispiel ein großartiges Buch über UFOs geschrieben, gerade eben. Ist auf Englisch erschienen, UFOs, der Titel. Und ich habe es gelesen, großartiger Abriss über die Geschichte, über eine sehr gute Auswahl auch an sage ich mal, wichtigen Fällen aus der Vergangenheit. Wir werden auf ein paar heute eingehen und dann auch sehr interessante Überlegungen rund um den, kann man da sagen, Deep State, den Secret, also die Geheimhaltung und so weiter in den USA. Sie waren ja auch fürs Wissenschaftsministerium, glaube ich, tätig, habe ich mir da notiert. Und also Sie haben auch sehr viel Ahnung von ja, wie die Wissenschaft und die Politik da interagiert und wie dann natürlich auch diese ganzen Projekte positioniert sind und was die ganzen Abkürzungen wie SAP und so weiter bedeuten. Auf alles das werden wir heute zu sprechen kommen. Gleich der erste Satz in Ihrem Buch hat mich konsterniert. Er beginnt nämlich: This may well be a book about a non-existing subject. Ich frage mich aber jetzt, ist die Existenz, also die reine Existenz unidentifizierbarer künstlicher Objekte in unserem Luftraum eigentlich noch immer eine offene Frage?
Naja, wenn man es rein syntaktisch sieht, natürlich nicht. Aber wenn man es bedeutungsmäßig sieht, semantisch schon, nicht? Weil, also wir wollen ja keine Trivialitäten erkennen, sondern, ich meine, es wird immer unerkannte Objekte geben, nicht? Ob's ein Glühwürmchen ist oder eine Drohne oder ein Gefährt von einer Non-Human Intelligence. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Und ich habe mich eher auf Letzteres bezogen. Also die Behauptung oder die Hypothese, dass diese Gerätschaften oder Gefährte oder Non-Human Intelligences halt in unserer Atmosphäre sich herumbewegen, das ist schon etwas, was, glaube ich, noch immer kontroversiell behandelt wird und teilweise auch zynisch behandelt wird und sarkastisch. Die allgemeine Frage stellt sich, was man überhaupt als wahr ansehen kann, nicht? Also das ist eine sehr tiefe Frage, die in sehr viele Bereiche hineingeht. Darüber können wir vielleicht auch reden, nicht? Also wann etwas für jemanden, zum Beispiel für Sie oder für mich oder für die Zuhörer, wann die Zuhörer etwas als wahr ansehen würden. Nicht.
Aber jetzt, ich meine, ich möchte da noch einmal ein bisschen drauf rumreiten, weil Sie nämlich, das heißt, Sie setzen UFOs mit außerirdischem Raumschiff gleich. Also so.
Naja, ich muss politisch, es ist schon fast zur politischen Korrektheit in UFO-Kreisen, dass man Abbitte leistet, nicht? Dass man also nicht sagt, dass Sie, darum habe ich auch gesagt, NHIs, Non-Human Intelligences, nicht? Das sind keine Aliens. Heutzutage mehr, sondern wenn man modern ist, sagt man, ja, die könnten ja auch eine Parallelzivilisation auf der Erde bilden oder in einer anderen Dimension oder so.
Mhm. Also, aber ist ja auch so, ne? Wir wissen es ja einfach nicht. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel vom Herrn Fravor da die Aussage, die er auch vom Kongress getätigt hat, sich anschaut, dann da sprechen wir jetzt eben nicht von Glühwürmchen. Also ich verstehe zwar, was Sie meinen, unidentifiziert kann alles Mögliche bedeuten, aber wenn man das jetzt schon ein bisschen enger sieht, das heißt Objekte, die beobachtet werden von Personal, das darauf auch geschult ist, zum Beispiel ein Jetpilot, und für das vielleicht sogar Radaraufnahmen existieren, vielleicht sogar optische Aufnahmen, also viele, viele Daten, ausreichend Daten, um es identifizieren zu können, aber man kann es trotzdem nicht identifizieren. Ich glaube, ja, auch wenn man das enger sieht, muss man eigentlich sagen, das ist eigentlich inzwischen
nicht kontroversiell.
Nicht kontroversiell, ja genau, okay.
Also nur muss ich dazu sagen, dass zu diesem berühmten Event 2004, glaube ich, war das.
Die Nimitz, ja.
Kurz vor dem zweiten Golfkrieg, die haben da trainiert, glaube ich. Aber das
war also mittendrin schon, der hat 2003 begonnen.
Mittendrin. Also diese Radardaten, die Sie angesprochen haben, die existieren vielleicht, aber die sind nicht öffentlich zugänglich und nicht, also da würden sich natürlich die Physiker, so wie ich, drauf stürzen, nicht? Oder der Knut, nicht? Die würden sich drauf stürzen, nicht?
Aber Illobrand von Ludwiger hatte zum Beispiel schon in den 90ern Radardaten, die in der Schweizern, ja. Veröffentlicht, ja, zum Beispiel. Ja, haben sie jetzt auch nicht so viele drauf, naja, doch, ein paar, aber ja, drauf gestürzt.
Ja, ich habe versucht, die Goldhaube, da war ich noch aktiv, nicht? Die Goldhaube anzuschreiben, nicht, als TU-Professor, nicht. Jetzt bin ich ja im Ruhestand, Pensionist, nicht, aber früher war ich nicht Pensionist und da habe ich überhaupt nichts bekommen. Ich glaube, das war ein glücklicher Zufall. Der Ludwiger, soweit ich das verstanden habe, kannte irgendjemanden dort bei der Luftraumüberwachung.
Das hat irgendwer geleakt, glaube ich. Ja, und er hat es dann veröffentlicht, ja. Und er hat ja auch mit Lawrence Rockefeller zusammengearbeitet. Da gibt es ja auch so ein schönes Gruppenfoto. Mhm. wo er gleich neben dem Lawrence steht. Okay.
Also darf ich nur kurz zu den Radardaten, da gibt es ein lustiges Bonmot, das von, ich glaube, der Amerikaner, also der französische Amerikaner sozusagen, der berichtet das über den Sagan, ne? Der Sagan war bei NORAD, ne? Und der Sagan hatte Zeit seines Lebens, das war dieser sehr populäre Astronom, ne? Der auch Contact geschrieben hat, das ist ja, die Movie.
Großartiges Buch, großartiger Film.
Groß und sehr, sehr spannend, nicht? Über die Auseinandersetzung zwischen Ratio und Religion, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und der war, also irgendwie hat er ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Sache. Und das ist auch charakteristisch für jemanden, der Wissenschaft tut, aber gleichzeitig auch offen sein möchte, nicht? Und der war mal bei NORAD. Er trat als Ungläubiger dort auf und hat aber trotzdem gefragt, naja, wie viele UFOs sehen Sie denn, nicht? Pro Woche? Und die haben gesagt, na, wir sehen überhaupt keine UFOs, nicht? Und daraufhin hat er gesagt, naja, aber Sie müssen ja irgendwelche Blobs sehen oder irgendwas, atmosphärische Schichten, die da irgendwie rückstrahlen oder so, also irgendwelche Artefakte. Daraufhin haben sie gesagt, naja, das ist natürlich ganz was anderes als UFOs, nicht? Das nennen wir nicht UFOs, nicht? Das nennen wir uncorrelated targets, nicht? UCTs, nicht? Die werden auch meistens rausgefiltert, weil die, wenn etwas sich zu schnell bewegt, also heute vielleicht mit dem Zirkonraketen, ist das wieder was anderes, aber das kann dann nicht russisch gewesen sein, sozusagen. Es wird gleich rausgefüttert von der Elektronik oder vom Programm. Und dann hat er gefragt, na, wie viel sehen Sie denn? Ne? Und dann haben die gesagt, naja, so ungefähr so 10.000 im Monat, nicht? Wenn ich mich an die Zahl richtig erinnere. Ich habe das im Buch drinnen.
Gut, da sind aber wahrscheinlich auch wirklich atmosphärische Phänomene dabei, aber wie Sie sagen, die Radardaten werden ja gefiltert, das heißt, wenn sich was zu schnell bewegt oder auch zu langsam, dann glaube ich, dann taucht das gar nicht auf und
also man braucht eigentlich die Rohdaten, nicht? Wenn, dann braucht man die Rohdaten.
Die man nur sehr schwer bekommt.
Nein, die kriegen es nicht, nicht. Die kriegen es als Wissenschaftler, kriegen es die nicht. Nicht? Das ist, es ist nicht einmal so, dass die einem schreiben, sie geben sie nicht her. Ja, sondern das wird einfach, das endet in, ich weiß nicht, in
Nirvana. Ja. Neil Device, ja. Wie man so schön sagt.
Ja. Wobei, das ist in der Quantenmechanik ist das gar nicht so leicht, weil in der Quantenmechanik kann man nicht alles, das geht nicht zu vernichten, ne? Das bleibt, weil das alles bioaktiv ist. Ja.
Und die Analogie passt ja auch, weil es taucht dann eh wieder irgendwo wieder auf. Also die Informationen, die bleiben. Dieses ganze Ballon-Theater, sage ich mal, Anfang 2023 war ja angeblich auch vor allem plötzlich da, weil man ist eine Geschichte, die ich nicht glaube, aber weil man das Radar rekalibriert hat, was ich mich da erinnern kann, und plötzlich hat man die dann gesehen. Vorher ist das alles rausgefiltert worden. Was ja völlig hanebüchene Story ist. Ich weiß nicht, haben Sie das auch so?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man haben, also spekulieren kann oder nicht. Ich meine, ich würde sagen, ich glaube, das war ja einer der modernsten Flugzeuge, die Amerikaner eingesetzt haben, um diesen Ballon zu eliminieren. Nicht? Ich glaube, das war
F-22, ein Raptor war es, glaube ich. Ja.
Ah, okay. Jedenfalls, also ich hätte den irgendwie anders eingefangen, möglichst nicht destruktiv, und hätte den Ballon mit der Post den Chinesen wieder retourniert.
Nein, sie haben ja dann, es gab ja da mehrere Ballone. Ja,
die anderen, ich weiß.
Über Kanada.
Die anderen in Alaska natürlich, das waren etwas andere Geräte.
Ja, also ganz seltsam. Aber jedenfalls in Ihrem Buch im Kapitel 13 behandeln Sie auch mehrere Szenarios, unter anderem den Nothing Burger, auf das werden wir halt vielleicht später auch nochmal zu sprechen kommen, dass wir uns da alle nur in irgendwas hineintheatern, aber meiner Meinung nach, und ich glaube, Sie sehen das auch ähnlich, unwahrscheinlich, aber gut, wie Sie sagen, was kann man wirklich wissen? Schwierig natürlich, man kann nichts
mehr. Ich glaube, das hier muss jeder für sich selber beantworten, nicht? Und jeder wird es vielleicht und individuell beantworten müssen, nicht? Mhm. Also wirklich ad hominem, ja. Also Das wird ja jeder muss sich halt auch die Frage stellen und hat sich vielleicht auch implizit zumindest gestellt, was glaube ich denn überhaupt noch? Das ist ja heute gar nicht mehr so eine unberechtigte, oder war nie eine unberechtigte Frage, nicht? Was kann man glauben, nicht? Es gibt immer der Schafarowitsch, der hat in Russland gewirkt, der Mathematiker, nicht? Der hat immer gesagt, das Individuum versus das Kollektiv, nicht? Das Individuum versus dem Staat, nicht? Oder in Großbritannien, glaube ich, das hat geheißen Magna Carta, nicht? Und so weiter. Also da gibt, also die, der Staat oder irgendwelche Institutionen versuchen ständig gewisse Einflüsse zu übernehmen, und das ist manchmal auch sinnvoll, ja, und durchaus berechtigt. Aber das Individuum muss sich fragen, wie es sich vis-à-vis zu diesen Einflüssen stellt. Ne? Das kann natürlich konformistisch sein, was gar nicht, was manchmal sinnvoll ist, ja. Und sagen, ich glaube, was der Staat mir sagt, nicht? Und es kann aber auch sozusagen so sein, dass der Staat vermeint, aus bestimmten Gründen gewisse Sachen nicht zu veröffentlichen. Die Amerikaner haben zum Beispiel oft dieses Argument, was ich auch verstehe, ja, dass sie sagen, wenn wir das veröffentlichen, dann hört der Feind mit, nicht? Nicht nur unsere Mitbürger, nicht?
Ja, vor allem, was ich zum Beispiel auch nachvollziehen kann, durchaus, aber ja, ist halt blöd, sind also Methods and Means, oder so. Wenn sie Daten freigeben, dann wissen die anderen, weiß die andere Seite natürlich, kann Rückschlüsse treffen, auf welche Methoden sie anwenden und welche Gerätschaften sie haben, um diese Daten zu akquirieren. Also, es ist alles, verteidigungsrelevant, ne? Also
Genau,
je weniger der
genau.
Feind weiß über das, was ich kann, Capabilities und ich glaube, so irgendwie heißt das der
Ja,
Fachbegriff.
man sollte sie immer fragen, eigentlich auch, wieso sollten die uns etwas sagen, nicht? Ich meine, das ist ja, wir gehen immer davon aus, dass wir informiert werden sollten, aber das ist,
Das ist nicht so, ne?
also von einem gewissen Standpunkt aus, we don't have a need to know, ja. Und sogar der
Ja.
Präsident, gewisse Präsidenten haben wahrscheinlich kein need to know,
Ja,
nicht?
zum Beispiel Clinton ist ja an George Bush Senior abgeprallt, also da
Ja, oder
Informationen
der
haben wollte.
Kater auch, glaube
Der
ich, nicht?
Carter auch.
Also
Ja, genau. Carter, glaube ich. Carter war bei.
Kater, ja. Ja, da gibt es
Ja,
ein neues
ja.
Podcast, der verwechselt, der Grier, glaube ich, der verwechselt den Kater mit den Clinton, ja. Das hat
Ah.
mich auch gewundert.
Okay.
Ja,
Stephen Greer
na,
finde ich
aber.
aber, ich finde den Mann aber übrigens, ich finde ihn trotzdem interessant, obwohl er in letzter Zeit völlig in Verruf geraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber naja, gut, können wir
Naja,
vielleicht auch
aber
noch
immerhin
drauf.
hat er das Wilson-Memo aufgebracht,
Ja,
nicht?
zum
Also
Beispiel. Und er kommt auch im Wilson, ja.
der hat mit dem Mitchell, diesen Astronauten, wahrscheinlich nur weil er Astronaut war und sehr bekannt, nicht? Hat er mit dem Wilson zusammengebracht. Ja,
Ja, also
also
eine zentrale
ja,
Figur,
er ist eine
finde ich.
schillernde Person, ja. Das ist genauso
Definitiv.
die nächste schillernde Figur ist doch dieser Bigelow, nicht? Das ist ja auch,
Ach, Bigelow ist ja überall. Also ich wusste jetzt zum Beispiel
ja.
lange nicht, dass Bigelow sogar Coast to Coast, also Art Bell, mein Held, selbst
Ja.
der war von Bigelow finanziert. Es ist unklar, der hat überall seine Finger drinnen, ne? Dann natürlich
Ja.
Aesop und davor Nitz und
Ja.
Skinwalker und so weiter. Ja, also ja, wir sind da eh schon mitten im Hasenbau. Sie haben gesagt, außer Antrieben interessiert sie nicht allzu viel eigentlich an diesem Thema, aber sie leiden mit den Experiencern mit. Das kann ich, ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, vielleicht sollte ich sagen, ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht,
Ja,
nicht?
Gott sei Dank, ich
Und
auch
das
nicht.
ist, ja, und das ist ein bisschen wie Tag und Nacht. Diese Erfahrung habe ich gemacht, dass Leute, die direkt konfrontiert wurden, mit solchen Phänomenen oder zumindest vermeinen, dies zu tun, die haben eine ganz andere Haltung. Die sind sozusagen präontologischer Schock, nicht? Um mit Marc auszudrücken. Und die wollen überhaupt nicht mehr diskutieren, sondern die sind irgendwie
Also
Believers, ja, während,
postontologischer Schock eigentlich, oder?
ja,
Ah,
Post,
ja.
ja, die sind schon Post, die sind schon
Ja.
après, ja,
Ja.
sozusagen, nicht? Und aber um die muss man sich kümmern, nicht? Weil die haben die Leiden, nicht? Das ist
Definitiv. Also ich meine, da gibt es alle möglichen Gründe, warum jetzt jemand glaubt, von Außerirdischen entführt worden zu sein, das muss man auch sagen. Aber es gibt Menschen, die Erlebnisse haben, wo sie damit offenbar anscheinend mit irgendwas interagieren, das sie nicht kennen. Und die dann allein zu lassen, ist halt schon hart. Also das, ja.
Ja.
Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, theoretische Physiker sind nicht so geeignet, UFO-Phänomene zu erklären. Aber wer dann? Religionswissenschaftler vielleicht?
Naja, das hängt wahrscheinlich vom Charakter des Phänomens ab. Aber wer bin ich, um das zu beurteilen? Ich meine nur, es ist wichtig, dass man festhält oder dass man sich vor Augen führt, in sokratischer, sagt man meistens weise, aber das haben andere auch immer gesagt, nicht? Man muss bescheiden sein. Und was ich merke, ist Folgendes bei meiner Zunft, ja. Sie müssen sich Folgendes vorstellen, nicht? Die meisten sitzen im Kämmerlein, sind von irgendwas sehr überzeugt und arbeiten jahrelang wirklich intensiv und mit hoher Motivation und mit sehr viel Aufwand an etwas, und dann fragt man sie etwas anderes, ja, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie von ihrem Wissen ausgehen und das mit ihrem Wissenssatz versuchen zu erklären. Also zum Beispiel, insbesondere, welche Theorien haben wir jetzt, nicht? Wir haben die Theorie des elektromagnetischen Feldes, nicht? Also die Elektrodynamik, Elektrostatik, dann haben wir die Theorie der Gravitation, nicht? Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Das sind große Blöcke, unter anderem, ja, wahrscheinlich, aber gibt es Vereinheitlichungen, vereinheitlichte Feldtheorie, schwache Wechselwirkungen, starke Wechselwirkungen und so weiter. Die werden dann die, wenn man die fragt, na, was ist das, ja, dann werden die mit hoher Wahrscheinlichkeit ihnen etwas sagen, das davon ausgeht, was sie kennen, nicht? Aber da gibt's eben den Kuhn, der hat einmal gesagt, dass kein Objekt, das von einer Technologie kommt, was von einer sehr advanced Civilization ist, von Magie getrennt werden kann. Und ich würde das so quantifizieren. Das war der Arthur C. Clarke, das war nicht der Kuhn. Ich habe jetzt nur an den Kuhn gedacht, weil der Kuhn eben wissenschaftliche Revolutionen thematisiert hat. Ich würde so sagen, alles, was über zwei wissenschaftliche Revolutionen von uns entfernt ist, da sind die Experten eher störend. Ja? Warum sind die Experten störend? Weil sie ihnen wie einen Bauchladen ihre Theorien verkaufen wollen. Ja? Gutmeinend, ja, das sind nicht böse. Ja? Die meinen das jetzt nicht böse, sondern die werden gefragt und geben Antwort. Ja? Aber die Antwort, die sie ihnen geben, das muss man in aller Härte sagen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zutreffen, weil die das gar nicht wissen können. Nicht?
Ja, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben. Es ist halt...
Nicht. Wenn Sie zum Beispiel den Newton, nicht, oder irgendeinen genialen Physiker oder den Euklid gefragt hätten über nicht-euklidische Geometrie, ja, ich meine, der Euklid ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der Euklid hätte vielleicht sehr viel verstanden, aber irgendein Physiker, ja, 400 Jahre vor unserer vor heute, ja. Und hätten dem GPS oder ich gehe sehr oft wandern, nicht? Und das GPS ist sehr hilfreich, nicht? Und das wäre völlig unklar für denjenigen, wie das funktioniert, nicht? Und für GPS brauchen sie die allgemeine Relativitätstheorie, brauchen sie elektromagnetische Felder, nicht, um diese Signale zu übertragen und. Nee. Also der würde allein schon die Materialwissenschaft werfen. Oder das typische Beispiel, das hat der Däniken auch oft zitiert, und vor der Däniken, da hat es noch einen Franzosen gegeben, der das noch vorher gesagt hat, und noch vorher hat es der Ford gesagt. Aber nicht, diese Erfahrungen dieser Cargo-Kulturen, nicht, dass man also völlig, dass man konfrontiert ist mit völlig mit Technologie, die so weit weg ist, dass man nichts versteht, wenn es einem niemand erklärt, nicht? Es kann natürlich, man versteht es dann schon, also in Papua-Neuguinea, die würden das sicher verstehen, wenn man es ihnen erklären würde, nicht? Aber wenn man es ihnen nicht erklärt und man drückt es ihnen in die Hand, oder, ja, und dann wäre das völlig unerklärlich. Und so, in Analogie müssen Sie unsere heutigen Physiker sehen, ja.
Aber es wenn ich jetzt den Herrn Professor Lesch hernehme zum Beispiel, der hat einmal zum Beispiel so Aussagen über die belgische UFO-Welle gemacht, wo er gemeint hat, das waren eindeutig alles Hubschrauber. Und das habe ich gemeint mit, weiß offenbar nicht viel drüber, weil wenn man sich zum Beispiel die von der Sobeps, diesen dicken Wälzer anschaut und jetzt nicht davon ausgeht, dass das alles komplett erstunken und erlogen ist, dann kann man nicht sagen, dass das Hubschrauber sind.
Ja, aber damals
kann man schon,
aber
weil sogar ein
belgischer General selber gesagt, wir wissen es nicht, oder? Ich meine, das
ja, wir wissen es nicht, ja, aber wenn man sich die, also meiner Meinung nach halt, wenn man sich diese Schilderungen, die auch von Polizisten kamen, durchliest, dann kann man Hubschrauber bei manchen Sichtungen ausschließen, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das habe ich gemeint mit, wahrscheinlich hat der Herr Lesch das nicht gekannt und dann hat er pauschale Aussage getroffen.
Ja, das kenne ich jetzt nicht. Ich meine, es ist so, Sie werden, wenn Sie eine Anzahl von Sichtungen haben, dann werden 98% mit hoher Wahrscheinlichkeit, das hat der Condon Report, steht im Condon Report drinnen und das ist allgemein anerkannt. Also in der Größenordnung von 90 bis 99% hängt von der Qualität Ihrer Daten ab, ja, wenn es nicht militärische Daten sind. Dann wird es irgendwie eine natürliche Erklärung haben wie Hubschrauber oder
Glühwürmchen.
Aber wir sprechen jetzt, also und die Association for American Astronauts, die hat das auch gesagt, nur wenn wir jetzt 98% erklären können, sollen wir uns jetzt auf die 2%, sollen wir sagen, na, das wird auch irgendwie irgendwas sein, was völlig harmlos ist und so. Also sozusagen das Anormale ist schon, das ist wie ein Stecknadel im Heuhaufen, aber trotzdem gibt's das nicht.
Genau.
Und es wird immer Leute geben, die sagen, das ist analog von den 98%, die wir erklärt haben, ist das so, ne? Das war ja der Versuch auch, glaube ich, vom Blue Book und vom Hynek am Anfang, das so zu sehen. Und der Hynek hat da so reagiert. Aber er hat sich dann zunehmend, das muss man ihm hoch anrechnen, eben von diesen Versuchen abgewandt, nicht? Und hat gesagt, da ist wirklich was dahinter.
Ja, von ihm stammt ja diese Einschätzung des Swamp Gas.
Das war der Turning Point.
Ja, aber da hat er dann, also wenn es damals schon Social Media gegeben hätte, hätte er einen Shitstorm wahrscheinlich erlebt. Sie haben sich auch sehr viel mit Quantenlogik auseinandergesetzt.
Das ist mein täglich Brot, ja.
Oder sagen, setzen sich sehr viel damit auseinander. Glauben Sie, dass die Quantenmechanik helfen kann, dieses Phänomen besser zu verstehen oder vielleicht sogar zu reproduzieren?
Ich wüsste nicht wie. Aber wie gesagt, ich kann ja einen Bauchladen anbieten. Ja, ich publiziere ständig was in Quantenmechanik. Und arbeite ständig mit Kollegen zusammen und so. Aber man hat so seine Ideen, nicht? Aber es ist eines der wichtigsten Sachen, glaube ich, in der Naturwissenschaft, dass man sagt, was man nicht weiß und dass man auch sagt, dass das, was man sagt, vorläufig ist. Das hat der Popper ja auch sehr stark betont, nicht? Nur, es wird heute, das ist eines der großen Probleme gesamtgesellschaftlich. Es wird heute die Wissenschaft missbraucht, meiner Ansicht nach, ja, für irgendwelche politischen, ideologischen Zwecke. Ja. Also die Politiker suchen sich irgendjemanden raus. Man wird immer irgendwelche Wissenschaftler finden, die die politische Agenda verkünden, nicht? Und das hat man ja in der letzten Zeit gesehen. Ich möchte jetzt kein weiteres Fass aufmachen, aber sozusagen
ist jedem klar, was Sie meinen.
Ja, ich meine, also Sie werden immer irgendwelche Leute finden, die Ihnen irgendwas erklären, ja. Aber meiner Ansicht nach ist es methodologisch sauberer und auch wenn man Philosophie, ich habe zum Beispiel beim Feierabend war ich in Berkeley, nicht? Feierabend war in Berkeley und auf der ETH, nicht? Und bei dem habe ich auch Vorlesungen gehört, nicht? Der war damals noch aktiv. Und der Feierabend wurde gefördert vom Popper. Das waren alles irgendwie noch österreichisch verwurzelt, nicht? Die haben sehr stark betont, wie wenig wir wissen und wie bescheiden wir sein müssen, ja? In unseren Behauptungen. Und das geht irgendwie sogar mathematisch formal zurück bis auf Gödel, nicht? Und den Wiener Kreis, nicht? Also die haben ja, der Gödel hat ja dieses heroische Programm vom Hilbert zerstört, nicht? Mehr oder weniger, ja? Dieses Formalistische, nicht? Dass man die gesamte mathematische Wahrheit mit einem endlichen formalen System beschreiben könnte, nicht? Also wenn man das ist dieses ganze Package, ja, also das Wiener Package, ja, irgendwie, vielleicht sogar vom Exner noch. Gut, das haben wir jetzt aber tief in der Geschichte
Ja.
der Wiener Denkweisen oder so. Aber ich meine, die Bescheidenheit ist eines der wichtigsten Grundprinzipien in der Wissenschaft. Jetzt fragt man sich, warum soll man bescheiden sein? Da kann ich nur den Goethe zitieren, nicht? Also der Goethe sagt, niemand ist mehr Sklave als der, der glaubt, frei zu sein und es nicht ist. Ja. Also
Genau, weil
wenn
der
ich
wird nie
glaube,
einen Versuch unternehmen, sich zu
ja,
befreien, weil er ja gar nicht glaubt, dass er
ja,
unfrei ist.
ja. Und wenn ich glaube, ich habe schon alles, ich weiß schon alles oder so, und da ist die Erklärung, ja,
Ja.
dann komme ich gar nicht in die Nähe. Also ich muss manchmal akzeptieren, dass ich etwas nicht weiß, und der Freud sagt das auch sehr schön, mit gleichschwebender Aufmerksamkeit die Dinge einfach betrachten, ja, mit gleichschwebender Aufmerksamkeit, ja. Das heißt nicht, dass man sich ihnen hingibt, aber das heißt, dass man sie eben mit gleichschwebender Aufmerksamkeit, der Freud meint es so, dass man den Klienten, nicht, in der Psychoanalyse, mit gleichschwebender Aufmerksamkeit Raum gibt, sich seine Gedanken zu entwickeln und seine Fantasien, nicht? Und was halt vom Unbewussten sozusagen aufkommt, nicht?
Ja, sie
Und
beziehen
nicht
sich, ja, sie beziehen sich immer wieder auf Freud, ist mir auch aufgefallen im Buch. Und der andere interessanteste Teil ist, wenn man auf der TU Wien-Seite, also dort haben sie quasi ihre Homepage, ich glaube, das heißt wirklich noch so, also so aus der Urzeit des Internets. Und wenn man auf dieser TU Wien-Seite auf ihr Bild klickt, dann sieht man eine Höhlenwand mit Schatten. Ist das irgendwie eine Referenz auf Plato? Oder was verbinden Sie
Genau.
dann? Ja, was verbinden Sie da damit?
Ja, das
Plato.
habe ich schon lange. Also das Foto, so schaue ich leider nicht mehr aus. Ja, aber also auch die Höhe. Ja, na, da war ich mal wandern, nicht in der Nähe von Baden bei Wien. Und da habe ich diese Schatten, nicht? Also dass wir eigentlich ja alles, also dieses Höhlengleichnis, das gilt ja nach wie vor, nicht? Dass das, wobei die meisten sehen nur den einen Teil dieses Höhlengleichnisses, aber das andere ist ja, der Plato hat dann gesagt, der hat versucht, die Leute zu bekehren, nicht? Und wurde böse behandelt, nicht? Also der hat gesagt, naja, so ist es ja nicht, es ist anders, und die haben ihm nicht geglaubt und haben ihn fast gelyncht oder so ähnlich. Also ich kenne die Geschichte jetzt nicht mehr so genau, aber ja, also die griechische Mythologie ist ja voll von sehr interessanten Figuren, ne? Zum Beispiel die Figur des Prometheus, ne? Der
Ja.
Prometheus hat den Menschen das Feuer gebracht, und dafür wurde er furchtbar bestraft, nicht? Ich denke mal, dass es vielleicht so eine Art, ich meine, das ist jetzt reine Spekulation, ja, aber Science Fiction, ja, dass es so eine Art galaktischen Code of Conduct gibt, wo man eben also diesen Hühnerstall, ja, um jetzt vorzusprechen, nicht gleich sagt, wo es lang geht und wie man interstellare Raumfahrt betreiben sollte, nicht? Weil die kommen dann, der Hühnerstall kommt dann und will Einlass, nicht? Ja.
Ja.
Also ich glaube, ja, vielleicht sollte man überhaupt sagen, die Amerikaner haben ja, wenn man glaubt, ja, dass es gab zumindest, sagen wir so, sagen wir vorsichtig, die Amerikaner haben Berichte wurden mit Berichten das amerikanische Militär hauptsächlich und das Department of Energy, weil das hat sich damals alles erst entwickelt, ne? Das Department of Energy, das Energieministerium, also die Air Force, die wurde von der Army abgespalten. Das war alles so 47 bis 50 oder so, ne? Die wurden mit Berichten konfrontiert. Und gleichzeitig und die haben aber schon eine Erfahrung gehabt im Umgang mit diesen Sachen damals oder sind damit irgendwie umgegangen, nämlich mit deutscher Technologie, nicht? Oder österreichischer Technologie, nicht? Die Russen genauso übrigens und die Engländer, aber die Amerikaner, die haben eben das Projekt Paperclip gehabt und denen wurde erklärt, also da gab es einen Prometheus, ne? Der bekannteste Prometheus, der war ja bei der SS, ne? Sie wissen ja, wer das war, ne? Der
von
bekannteste
Braun.
Ja, von Braun. Ne? Ja.
Der interessante Aussagen gehabt hat, also wir waren da, es gibt offenbar, ich habe mir da ein paar Sachen notiert, dass es da Fremde...
Und es war eher der Obert, der von Braun, also das ist apokryph, ich habe das versucht nachzuwassern, von Braun ist nichts authentisch.
Also ja, der Obert, dachte ich, dass Sie da Braun von Braun zitieren, aber okay.
Ja, aber da habe ich eher gesagt, dass das ein Schmäh, also dass das wahrscheinlich
ihm angedichtet wurde. Aha, verstehe. Ja, es gibt so viele Zitate, gell, die Leute nie gesagt haben.
Und der eine zitiert den anderen, ne? Das ist
naja, und die werden dann immer ärger, die Zitate, das ist so die stille Post. Genau. In Ihrem Buch, wie gesagt, Sie haben da auch einen wunderbaren Abriss, also vielleicht gehen wir so ein bisschen mit konkret von was wir hier reden. Ich meine, das Thema ist natürlich, alle, die diese Sendung hören, wahrscheinlich schon bekannt, aber Sie haben dann sehr schönen, interessanten Abriss durch die Geschichte, also es beginnt schon in den frühen 40er Jahren, sogar davor, Crash Retrieval in Cape Girardeau, glaube ich, spricht man das aus, genau. 1941. Ja. Und dann wirklich total faszinierend, und ich glaube, das habe ich noch nie auf dieser Sendung besprochen, The Battle of Los Angeles, 1942. Mhm. Können Sie das kurz schildern, was da passiert ist?
Naja, soweit ich mich nur erinnern kann, ja. Was ich da geschrieben habe. Die Amerikaner waren natürlich traumatisiert von Pearl Harbor, nicht? Zumindest die Öffentlichkeit war traumatisiert, nicht? Und ich würde sagen, das ist ganz plausibel, dass die Westküste der Vereinigten Staaten, also ich war gerade in Neuseeland, dort hat man auch schon Befestigungsanlagen gehabt oder in Französisch-Polynesien, ja. Dort gibt's überall Kanonen, nicht? Und die haben überall furchtbar Angst gehabt, dass die Japaner über den Pazifik kommen, nicht?
Und, nicht ganz zu Unrecht, teilweise, ne?
Ja, nicht ganz zu Unrecht, nicht? Sie haben Ballons rübergeschickt dann zum Schluss oder sie haben Versuche unternommen, da mit U-Booten, glaube ich, rüberzukommen und so weiter und so fort. Also nicht ganz so unrecht. Und das war völlig berechtigt. Wenn ich die Verteidigung also in Kalifornien gewesen wäre, dann hätte ich mir auch Sorgen gemacht damals. Ja. Also nach Pearl Harbor. Und da gab es eben einen Vorfall, wo jemand zum Schießen angefangen hat, der vermeinte, einen Radarblob gesehen zu haben, ja. Und dann haben die geschossen und haben immer weiter geschossen, haben ziemlich viel Munition verschossen. Ich glaube, sie haben sogar jemanden, also diese Munition, diese herunterfallende Munition, die hat sogar jemanden getroffen, der dann verstorben ist oder so. Das habe ich alles irgendwie jetzt, weil das ist von der Sache, es ist sehr spannend und sehr unterhaltsam. Also jetzt nicht, dass der getroffen wurde. Das war sehr bedauerlich. Aber diese gesamten Geschichten sind eigentlich sehr sehr interessant, wenn man sie verfolgt, nicht? Und die haben dann halt geschossen und angeblich was getroffen oder auch nicht. Das war wie 1952 über Washington, nicht? Ja. Und nach einiger Zeit ist das abgeebbt und man hat sich gefragt, war da was? Ja, das war jedenfalls eine Nacht über Los Angeles, die für die Bewohner von Los Angeles, glaube ich, ziemlich schwierig zu erleiden war.
Es gibt und, eine Aufnahme, da sieht man, ich keine Ahnung, ob die jetzt authentisch ist, aber da sieht man eindeutig eine Scheibe, so eine fast schon klassische, die von, ich weiß nicht, wie viel Suchscheinwerfern da gerade angestrahlt wird.
Ja, und es da, gibt angeblich das Originalnegativ auch, nicht?
Ja.
Also das hat einer
der. Das schaut schon interessant aus, ne, finde ich. Ja. Also, als wäre da was gestanden.
Das mit der Scheibe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Scheibe bezeichnen würde.
Aber, also, es schaut jedenfalls irgendwie nach einem, also, was ich mir jetzt erinnere, nach so einem klassischen UFO aus.
Ja.
Und also ja, die haben ja offenbar auf irgendwas geschossen, das Ding hat sich aber unberührt davon gezeigt und ist da, das ist glaube ich eine Stunde oder noch länger ist das dort gestanden, ne, und hat sich also, da beschießen lassen. Also ich meine, die schießen doch nicht so lange, wenn da nichts ist, oder?
Sind
völlig wahnsinnig alle. Naja schon, die Nerven, ich weiß schon, aber.
Ich glaube, wenn die einmal anfangen zu schießen, dann ist ja, und ich glaube, dass die Amerikaner aus allen Rohren geschossen haben, nicht? Wenn ich die richtig einschätze, ja. Wie gesagt, also keine Kritik, durchaus berechtigt, ja. Wenn die Angst gehabt haben, dass da was drüber geht. Nur, das könnte zum Beispiel ich möchte es nicht, ich möchte auch keine Aggression hervorrufen, dass ich alles wegerklären möchte. Aber was nicht ganz unplausibel wäre, ist, wenn da irgendein Ballon aufgestiegen wäre oder irgendwas, was in der Luft war oder irgendwas.
Aber der hätte dem Feuer doch nicht lang standgehalten.
Nein, eh nicht. Aber das Problem ist, wenn man einmal dann ein Feuer eröffnet, nicht, dann sind so und so viele Geschosse metallisch, dann ist so und so viel Metall in der Luft, nicht? Und ob man dann die Geschosse von dem Objekt trennen kann, wenn man massiv drauf schießt, da bin ich mir nicht so sicher. Also,
okay. Sie meinen, die Scheinwerfer haben in eine Richtung gezeigt und man hat dann dort die Geschosse gesehen und hat dann auf die Geschosse geschossen. Ja, okay. Keine Ahnung. Aber also diese eine Aufnahme finde ich schon sehr, sehr spannend. Und eben, dass die da, also wirklich eben aus allen Rohren, lange Zeit, ich glaube, auf jeden Fall, ich kann mich jetzt auch nicht so genau erinnern, länger als eine Stunde da geschossen haben, ein absolut seltsamer Vorfall.
Ja, aber da sind wir eben wieder bei den interessanten Phänomenen. Das möchte ich wirklich sehr stark betonen, ja. Dass die Frage ist, was glauben Sie, nicht? Und offensichtlich glaube ich weniger als Sie jetzt in dem speziellen Fall.
Nein, ich glaube gar nichts. Ich stelle nur fest, also was
ist da passiert? Sie sind überzeugt von dem UFO-artigen Foto, nicht? Oder?
Nein, ich bin nicht überzeugt. Ich habe vorher gesagt, ich weiß ja nicht, ob das echt ist. Aber wenn dieses Foto echt ist, schaut es nach so einem klassischen Objekt aus. Kann natürlich auch wieder was anderes sein, das weiß ich nicht, aber naja. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass da alle ausgezuckt sind und da ewig auf das Ding geschossen haben. Ja, vielleicht war es ein Nothing-Burger, auf den sie, ich weiß nicht, wie viele Runden Munition ablassen haben, aber keine Ahnung. Das ist Frage von Wahrscheinlichkeit.
Das Problem ist eben auch, dass es relativ viele Nothing-Burger waren, nicht? Die sie im Laufe der Jahre akkumuliert haben, nicht?
Stimmt auch,
Und wenn man jetzt den Crash hört, nicht, da hat es ja noch früher in Europa Sichtungen gegeben, nicht, in Schweden zuerst, nicht, und dann gab es diese Lichter, nicht, während des Zweiten Weltkrieges und vor dem Weltkrieg,
der Crash Foo Fighters, berichtet, ne?
Ja, genau. Und der Crash hat auch berichtet, dass noch unter Mussolini, also da waren die noch nicht im Zweiten Weltkrieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg, da was runtergegangen ist in Oberitalien und so weiter und so fort. Also ich würde schon sagen, dass da eine, also für mich, ja, das muss man immer sagen, für einen anderen vielleicht nicht, ja, aber für mich ist die Evidenz nicht sehr so schwer abzuleugnen, dass da irgendeine Aktivität war, die nicht von uns kam. Das glaube ich eigentlich schon.
Und in der Battle of Los Angeles meinen Sie jetzt, oder?
Nein, in der Battle of Los Angeles, aber, das würde ich als offene.
Ja, aber
die Frage ist überhaupt die Einschätzung, ja. Da kommen wir jetzt von Hundertsten ins Tausendste, das ist ein neues Fass, ja. Aber es gibt ja die große Diskussion, Ich meine, die Amerikaner haben die Exekutive, ja, die Regierung hat immer ein Problem mit Kriegseintritten, nicht? Weil die amerikanische Verfassung sagt, dass der Kongress Krieg erklären muss, nicht? Der Kongress erklärt normalerweise keinen Krieg, nicht? Weil niemand einen Krieg führen möchte, nicht? Ich meine, da gibt's ja diese Verschwörungstheorien, sage ich jetzt einmal, nicht? Dass Pearl Harbor vielleicht gar nicht so überraschend war, nicht? Man fragt sich, wieso der wichtigste Teil der Flotte nicht zerstört wurde, nicht? Und ja, nicht im Pearl Harbor war zum Beispiel und solche Sachen.
Es gibt sehr gute Gründe teilweise. Also ich habe mich vor längerer Zeit. Aber da kommen wir jetzt fast ein bisschen weit weg. Also ich würde gerne ein bisschen dranbleiben.
Das sind andere Fässer. Ja, ja, und die Frage ist eben die Bewertung all dessen, den Battle of Los Angeles betrifft, würde ich persönlich eher vorsichtiger sein. Ich wäre weniger vorsichtig, was die Washington Flyovers 1952, also im Juli 52 betrifft, ne? Da wäre ich weniger vorsichtig. Der Menzel hat gesagt, das sind alles irgendwelche Luftschichten, die am Radar gestanden sind und so weiter. Aber 1952, also wenn ich etwas in dieser Zeit nennen würde, das ist fast so, wie wenn die UFOs im White House Lawn gelandet wären, ja.
Sie sind nicht drüber geschwebt, ja. Ja, da gibt's ja auch, gibt's glaube ich auch Aufnahmen, weiß jetzt aber nicht, ob die authentisch sind oder ob die irgendwie nachgestellt sind, aber.
Nein, da gibt's einen Dokumentarfilm, den man jetzt auf YouTube anhören kann, nicht?
Ah.
Weil da hat's einen Regisseur gegeben, der hat selber UFO-Sichtung gehabt und der war also einer dieser Experiencer. Und da hat angeblich die Air Force war etwas nervös, dass da zu einer Massenpanik kam. Die Amerikaner waren überhaupt um die Zeit sehr besorgt, dass es zu einer Massenpanik kommt, ja.
Also Project Scratch, das erste, glaube ich, UFO-Projekt, das da gestartet wurde, nachdem diese Sichtungen nicht aufhörten, hatte auch zum Ziel quasi, zu schauen, wie kann man da verhindern, dass eben die ganzen Informationskanäle verstopft werden. Also man hat befürchtet, dass die Russen das taktisch einsetzen könnten. Ne? Eine UFO-Panik lostreten und dann haben alle nur mehr Angst vor die Außerirdischen und in Wirklichkeit kommen die Russen oder so. Aber gut.
Da gibt es eine sehr schöne Quelle, die authentisch ist. Ja, das ist der Heinz, ja? Den habe ich Ihnen auch geschickt. Ich habe Ihnen 5 Quellen geschickt. Das kann man nachlesen auf der CIA.
Ja, leider, aber erst jetzt, kurz vor der Sendung, also die haben wir noch nicht anschauen können.
Naja, also jedenfalls der Heinz hat eben einen Artikel geschrieben, der war Historiker der CIA, über die frühen Jahre Involvement of the CIA. Also es ist eine ganz offizielle Darstellung der CIA über UFOs. Und da steht es drinnen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nicht? Mhm. Dass die Amerikaner wirklich Angst hatten, dass da Massenhysterie entsteht und dass das die Verteidigungsfähigkeit der Amerikaner im Ernstfall eines Angriffes der Sowjetunion sehr stark reduziert hätte. Nicht?
Ja.
Alles berechtigt.
Auch ein markanter Punkt, der Trinity Crash 1949. Ein bisschen geht es wieder zurück. Also wir waren schon 1952, aber da gibt es auch jetzt relativ vor ein paar Jahren ist da ein Buch rausgekommen von Jacques Vallée und Harris, wie heißt jetzt schnell im Vornamen, ach Gott, egal. Da soll ja auch irgendwie Sabacher involviert worden sein. Das ist auch eine ganz interessante Person, ja, die irgendwie völlig. Bitte, ja?
Ja, der Sabacher, ja, das ist eine ganz interessante. Es gibt ein paar Personen in dem Dunstkreis. Ich bin leider in Personenmärkten nicht besonders gut, aber Sie werden mir vielleicht helfen. Es gibt doch auf den Sabacher trifft man wieder von anderen Kanälen, nämlich von diesen Kanadiern, ne? Da gibt's einen kanadischen Beamten.
Ja, ja.
Sie wissen, wen ich meine. Und der hat, also da hat man, der hat nachgefragt bei den Amerikanern oder nachfragen lassen bei den Amerikanern, ob das ein Schmäh ist mit den UFOs und da gibt's eine Aussage, dass der Sabacher gesagt hätte, das ist überhaupt kein Schmäh und das wird ernst genommen und so weiter. Und da gibt's noch jemanden.
Und Sabacher war, das muss man jetzt ein bisschen dazu sagen, das war Physiker im Rang eines Oppenheimer. Also der war wirklich einer der herausragendsten Physiker seiner Zeit, nachdem er ist ja dann auch, glaube ich, an einem Hamburger oder was? Also er ist ja anscheinend an einer Vergiftung gestorben. eh nach irgendwelchen sehr markanten Aussagen, also auch sein Tod, sehr seltsam, und er ist irgendwie völlig gestrichen, also da gibt es nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag, glaube ich, gescheit von dem Herrn, was also alles irgendwie seltsam ist.
Es gibt noch jemanden, einen Saarbacher, der auch noch sehr bekannt ist. Ich müsste jetzt mein Buch rauskramen.
Der Kanadier, ja.
Der Kanadier, das ist der eine, ja. Mhm. Aber es gibt eben um den Saarbacher herum noch jemanden.
Aha, also, weiß jetzt nicht, aber ich habe jetzt das Zitat von Werner von Braun, das Angebliche gefunden, aber ja, es gibt außerirdische Kräfte, die stärker sind, als wir bisher glaubten. Wir suchen Verbindung mit ihnen. Ja,
das habe ich nachgewassert, das würde ich eher nicht.
Das ist eher nicht zu verifizieren. Ja. Dann natürlich sehr spannend auch, oder spannend, ja, Malmstrom Air Force Base in Montana 1967, North Dakota 1966, ja, wo Minuteman ICBMs deaktiviert werden bei den Amerikanern. Bei den Russen gibt es ähnliche Vorfälle, wo die aber aktiviert werden.
Genau.
Das ist sehr gruselig. Ich meine, vor allem in dieser Kombination. Man könnte jetzt mit Fantasie, und ich habe sehr viel Fantasie, könnte man sagen, hat da irgendjemand die Amis quasi erpresst und gesagt, hey, schaut her, wir können eure ICBMs können wir ausschalten und die von den Russen können wir starten. Das ist eine blöde Geschichte, ne?
Ja. Ja. Also ich habe jetzt nachgeschaut in meinem Buch, der Kanadier heißt Smith.
Ja, Smith, genau, ja.
Smith.
Und Wilbur Smith, oder?
Wilbur Smith, genau. Ja. Und dann gibt es noch einen...
und Polygon hat das übrigens schon im Chat. Also wir haben ja wunderbare Zuhörer, ja, die, genau, die Zuhörerinnen.
Ja.
Genau, Wilbur Smith, so. Ja. Genau.
Ich glaube, da gibt es noch diesen Eric Walker, der ist auch eine sehr kompetente Person damals. Ja, also und der Saarbacher ist aber deshalb interessant, weil er eben einen Brief geschrieben hat, der authentisch sein dürfte, der dieses Phänomen bestätigt oder die Beschäftigung mit dem Phänomen. Und den Saarbacher kann man sicher nicht einfach so wegwischen als jemand, der Voodoo erzählt, also das war, glaube ich nicht, aber ja. Mhm. Gut, ich meine, das Interessante ist jedenfalls, und das wurde von jemandem betont, den ich sehr schätze, als Person, das heißt nicht, dass ich alles glaube, was er vermeinte, sagen zu müssen, aber dass ich ihn eigentlich, dass der sehr sympathisch ist und diese Person lebt sogar noch, ja. Das ist der Harry Oliver Turner, das ist ein Australier. Und das war ein Australier, der studiert hat in Australien, dann nach England gegangen ist, zu einer Waffe, ich glaube, das war so ein Reaktor, Waffenlabor, und dann wieder nach Australien zurückgegangen ist und seiner Regierung versucht hat, nahezulegen, dass die sich eher mehr mit dem Phänomen beschäftigen sollen. Und der hat im Zuge dieser Versuche eine Darstellung geschrieben, ich glaube in den 60er oder frühen 70er Jahren, über den Status. Ja, das habe ich Ihnen auch geschickt und das werden viele schon wissen. Aber das kann man bei Black Vault, die haben das zusammengefasst, ja, das kann man bei der australischen, also es ist absolut authentisch, weil das durch das australische Feuer rausgeklagt wurde und das kann man bei der Nationalbibliothek nachschauen, das gibt's wirklich, also das ist nicht irgendwie nachkonstruiert. Es gibt es wirklich relativ zu dem, dass man den Australiern glaubt, und das tue ich, ja. Und der hat eine Geschichte, eine frühe Geschichte dieser Phänomene geschrieben. Und die Behauptung von dem ist, dass es so zwischen, also vor Blue Book, also zwischen Sign so ungefähr in die späten 40er Jahre so eine Art Abspaltung gegeben hat zwischen einem Branch der Government, die vielleicht mit dem DOE, mit dem Department of Energy zusammengearbeitet hat, also die wirklich sich mit UFOs beschäftigt haben, ja, und Leuten, die dann die anderen Berichte bekommen haben, so wie Projekt Blue Book, nicht? Und den Hynek, wo man versucht hat, also das Robertson-Panel, nicht? Robertson selber, das war ja auch spannend. Der Robertson, Vorsitzende Robertson-Panel, hat sich ja sehr stark mit diesen Phänomenen schon im Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt, nicht? Mit den Foo Fighters zum Beispiel und so im Pazifik und in Europa. Und also da hat es diese Abspaltung gegeben. Und was interessant ist in dem Zusammenhang ist, dass man jetzt immer sagt, ja, sozusagen die New York Times, da ist das aufgeflogen und andere Medien haben berichtet, 2017, ja. Aber das, was die Medien da 2017 berichtet haben, das war eher der Versuch von meiner Ansicht nach, ja, von Leuten, die nicht in the know waren, ja, die reinbohren wollten in diesen Eisberg, ja. Also ich glaube, wenn man heute sagt, ja, die Amerikaner beschäftigen sich mit UFOs und dann dieses OSAP oder ATIP hernimmt als Beschäftigung der Amerikaner mit UFOs, da würde ich eher sagen, das ist eine Fraktion in Amerika, die versucht hat, die ursprüngliche Untersuchung, von der der Turner berichtet hat, da reinzuwassern und nachzumachen. Und das berühmteste Dokument ist natürlich das Wilson-Memo, nicht? Wo
Genau.
der Wilson versucht, wo ein hochrangiger General der Amerikaner versucht hat, da in so ein also in ein Unacknowledged Special Access Program, was nur dazu carved out war, hineinzubohren, nicht? Und es wurde ihm verweigert und dann hat er sehr stark nachgebohrt, dann hat man ihm wahrscheinlich ein Limited Hangout gegeben, nicht? Dass man ihm vielleicht also das sind alles so Begriffe, wo man, ich glaube, man kann das nicht verstehen ohne die Security in Amerika zu verstehen, ja.
Auf die können wir ja noch
Aber
vielleicht dann kurz
ja.
oder ein bisschen länger eingehen.
Ja.
Ich möchte auf jeden Fall dann natürlich auch, und da kam auch schon öfter die Frage vom Polygon und so weiter, auf die Physik zu sprechen kommen.
Ja.
Aber vielleicht nur kurz noch den Rundgang durch das UFO-Phänomen im 20. und frühen 21. Jahrhundert. Also da gibt es natürlich dann die Sichtung von John Lennon 1974, haben Sie zum
Genau.
Beispiel erwähnt. Teheran 1976, wo also die Air Force dort ein UFO gejagt hat. Ein äußerst spannender Fall. Sie
Ja.
erwähnen den Fall von Terry Loveless. Es ist eine Entführung 1977, wobei Sie selbst sagen, dass Sie dieser Aspekt des Phänomens nicht so fasziniert. Wollen Sie dazu irgendwie was sagen? Warum haben Sie, weil Sie den jetzt in Ihrem Buch erwähnen, den Terry Loveless?
Naja, das ist auch zu berichten, nicht? Dieses Pandemonium an UFO-Erfahrungen, nicht? Dieser gesamte Komplex, ja, ist sehr verwirrend. Und ich glaube, es nützt, also, und das muss man eben, wie gesagt, mit gleichschwebender Aufmerksamkeit anschauen. Was mir wichtig ist, das sage ich jetzt nur einmal, vielleicht ist es nicht so richtig rausgekommen. Und das wurde vom Turner schon damals sehr klar gesagt. Und ich weise darauf hin, dass sie die Leute, wenn sie Englisch können, den Turner, aber wie gesagt, das können sie übersetzen jetzt mit AI, den Turner genauer anschauen. Ich habe den auch massiv zitiert in meinem Buch, dass es eben sowas gab wie vielleicht, ja, vielleicht, ja, sowas eine Abspaltung gab zwischen einer inoffiziellen und einer offiziellen UFO-Untersuchung,
Sie nennen
nicht?
da die Two-Tier-Strategy of the US, also nach
Genau.
außen hin Denial, also verneinen, aber dann im Geheimen Untersuchungen. Auf Seite 93 beschreiben Sie das. Also Investigations of UFOs following Grudge were primarily for distraction. Also alles nach Grudge war
Ja,
dann.
die
Die
offiziellen,
offiziellen,
nicht?
ja, war dann
Ja.
eigentlich nur mal so quasi zur Ablenkung. Da gibt es den Condon Report, interessanterweise den Condyne Report, der sehr ähnlich klingt, in
Ja.
UK, der, wie Sie schreiben, in Verstoß geraten ist, also irgendwie
Ja.
nicht mehr auffindbar ist. So, oder? Das heißt es ja.
Naja, aber ich glaube, den hat dann den hat dann dieser UFO-Forscher dann teilweise gefunden, oder? Also auf das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also in Großbritannien, darauf möchte ich hinweisen, da gibt es ein wunderbares Buch vom Adjutanten vom Gatten von der Königin, ja, also vom Prinz, ich glaube Prinz Philipp hat er geheißen,
Philipp, ja.
Philipp, ja, und das ist sehr zu empfehlen, das Kapitel 10 sich anzuschauen, nicht, weil das Königshaus, es gab in Großbritannien, das ist auch ganz spannend, ja, da gab es zwei Untersuchungen, eine von den Commons sozusagen, das andere von der Hocharistokratie, nicht. Und die einen haben sozusagen den UFO Club gegründet, und der irgendwie mit dem Robertson-Pendel korrespondiert hat. Und da gibt es auch ein sehr schönes Dokument von einem, ich glaube, das war der wissenschaftliche Chef der CIA, ja, der sich eng koordiniert hat mit den Jones. Ja, der eine hat geheißen Marshall Chadwell und der andere, also der Amerikaner, ja, und der andere hat geheißen Jones. Und da gab es ein Dokument, was der Heinz an Engländer nahegelegt hat, da soll er sich drum kümmern, weil in dem Dokument schreibt dieser Chadwell, und das ist nicht irgendjemand, ja, das ist ein sehr hoher Beamter der CIA, dass der Jones ein Pech hat, weil ausgerechnet, als er versucht hat, die britische Bevölkerung zu beruhigen, ist ein UFO aufgetaucht, öffentlich, und hat sich gezeigt. Also das war sozusagen die Untersuchung der Nicht-Aristokratie. Aber es gibt eine Untersuchung, eine sehr diskrete Untersuchung der Hocharistokratie, über die der Adjutant von Prinz Philipp berichtet hat. Ja.
Genau.
Und der hat geheißen Horsley, und das Buch heißt Sounds from Another Room. Ja, also
Ah, ja, genau, ja, sie.
das gibt's eingescannt. Ich weiß nicht, ich meine, wenn es im Netz ist, also ich habe jetzt bei Google gesucht, ja, Sounds from Another Room, PDF, ja, und habe dann den Link gefunden, ja. Ich weiß nicht, das ist nichts Böses, glaube ich, wenn man das veröffentlicht, weil ob das jetzt verfügbar ist, oder bei Amazon kann man es kaufen, ja. Also jedenfalls das Kapitel 10 heißt da Janus, und der berichtet eben über zahlreiche Vorfälle, die er versucht hat, diskret zu ermitteln. Und der Prinz Philipp hat nicht Nein gesagt. Ja, er hat es so gesagt. Ob der Prinz Philipp wirklich stark da engagiert hat, weiß ich nicht. Aber zumindest war er nicht. Er hat gesagt, ja, wenn du meinst, dass das interessant ist, dann schau dir das an. So ungefähr kommt das rüber. Und der Horsley hat sich dafür interessiert, ist aber an sich, glaube ich, überhaupt kein UFO-Fanatiker. Und der sagt das sehr schön im Kapitel 10. Es gibt verschiedene Leute, die sich für UFOs interessieren. Warten Sie mal, ich lese das jetzt vor. Ich lese das vor, was er da sagt. Kapitel 10. Visitors heißt es. Und genau, da sagt er, there are four general categories of reported sightings, those from objective observers with no self-interest, also wie zum Beispiel RAF, Royal Air Force Piloten, ja. Das ist eine Gruppe, ja. A growing body of people promoting sightings for mercenary reasons or self-advertisement, ja, also Selbstdarstellung und Eigennutz, ja. Dann observers suffering from flying saucer psychosis, a mental illness. And finally, practical jokers. Also ich finde den Zugang sehr, sehr lässig, ja, und sehr plausibel, den der Horsley da gemacht hat.
Es ist so, ja, kann man sagen.
Ja, es ist so, nicht? Also das Kapitel ist wirklich ein Genuss zu lesen, kann ich jedem empfehlen, ist wie gesagt der Adjutant von Prinz Philipp, und hat dort auch einen wunderbaren Vorfall berichtet, ja, der eben anders ist als der Chadwell berichtet. Aber der Chadwell ist auch identisch. Da habe ich Ihnen auch, das habe ich Ihnen geschickt. Das können Sie irgendwie posten. Das habe ich dann noch einmal.
Jetzt kurz vor der Sendung, ich habe es noch nicht angeschaut, also Sie haben da gleich fünf Links geschickt auf Dokumente, genau. Die vielleicht.
Ja, dann, ja. Also und das eine Dokument, ich weiß nicht, ob man das posten kann oder darf, ich glaube schon, weil das ist ein offizielles Dokument der amerikanischen Regierung, von einem Protokoll von einem CIA. Also das wurde gefeuert, ja, aufgrund von dem Historiker der CIA. Und das war irgendwie nicht aufgetaucht und ich habe dann die Amerikaner, also die CIA, gebeten, mir das zu schicken und die haben mir das tatsächlich geschickt, ja. Mhm. Also kostenlos. Also ich war sehr erstaunt, dass ich diese Post von der CIA bekommen habe. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Und und das sollte man aber verbreiten, weil das ein spannendes Dokument ist, ja. Ja. Und der Hens zitiert das auch in seinem Bericht, ja, das Dokument. Das habe ich dann geschickt. Mhm.
Vielleicht noch interessant, also Robertson-Panel, wir haben es schon genannt, da stellen Sie die Frage, ist das eine ausgemachte Sache? Bei Blue Book ein interessantes Verhältnis, nämlich je höher die Verlässlichkeit ist, desto höher auch der Anteil an erklärlichen Fällen.
Ja.
Also ja. Je mehr man drüber.
Je höher die Qualität ist, ne? Ja. Je höher die Qualität.
Also das spricht schon irgendwo auch für das Phänomen. Und vielleicht um diesen Rundgang durch das Phänomen jetzt abzuschließen. Na,
darf ich noch was zu diesen zwei Panels sagen? Die Amerikaner, das hat mich schon damals, als ich in Berkeley war, ja, also das erste, also nicht das erste, aber ich meine, ich habe natürlich wissenschaftlich intensiv geforscht, aber als ich dann, weil in Wien gab's das nicht, ja, da gab's den Condon-Report nicht und damals war das nicht eingescannt, nicht? Heute kann man das sozusagen frei verfügbar haben sie das. Aber das Interessante war, als ich den Condon-Report gelesen habe, ist mir damals schon aufgefallen, ja, die schreiben nicht, dass das Phänomen nicht existiert, ja, sogar das schreiben sie nicht, sondern sie schreiben nur, es stellt keine Gefahr da für die Autonomie der Vereinigten oder für die Integrität der Vereinigten Staaten, ja, also keine Gefahr, ja, sie sagen nicht nothing to see here, ja, das sagen sie nicht, sondern sie sagen nur, wenn etwas existiert, wir können uns einen Bruchteil davon nicht erklären, aber das, was wir erklären können, stellt keine Gefahr da und dem muss ich mich eigentlich anschließen, ja. Also ich glaube nicht, dass die UFOs momentan eine Gefahr darstellen im Allgemeinen, im Speziellen vielleicht schon. Ja, es gibt vielleicht
in Brasilien gibt es also die abstrusesten Dinge, die da in den 70ern zum Beispiel passiert sind, wo die auf Personen geschossen haben und so. Es gibt auch natürlich Gerüchte über nicht nur Tier, sondern auch Menschenverstümmelungen. Aber ja, ich bin im Großen und Ganzen schon bei Ihnen. Es scheint jetzt kein zumindest vordergründig aggressives oder feindseliges Phänomen zu sein.
Aber das ist eben der Sukkus von dem, was die Amerikaner eben in ihren offiziellen Reports schreiben. Mhm. Ja? Sie schreiben jetzt nicht, es gibt's nicht, sondern sie sagen nur, auch das Robertson-Panel schreibt es nicht, sondern sie sagen nur, keine Gefahr. No worries, sagen die Australier. Nicht? No worries.
No worries. Ja. Eben, vielleicht eben, um das jetzt noch ein bisschen abzurunden, der Nimitz-Encounter, da ist mir eine interessante Sache aufgefallen, die Sie in Ihrem Buch schreiben. Fravor, also und andere haben damals 2004 eben da die Verfolgung aufgenommen. Und Fravor wurde eben gefragt, also von der Kontrolle quasi, oder vom Tower dort, von dem, das war der Flugzeugträger, von dem sie gestartet sind, soweit ich weiß, ob sie bewaffnet seien, also ob sie Ordnance trägen, bevor sie nämlich das Tic-Tac-UFO anfliegen. Das finde ich interessant. Hat man da Angst gehabt, dass man da einen intergalaktischen Konflikt vom Zaun stoßt oder? Hat man eher Angst gehabt, dass man seine Prototypen beschädigt.
Genau. Das würde der Krier sagen. Ne?
Ja,
das würde der Krier sagen. Aber nichts Näheres weiß man nicht. Ne? Wenn Sie den West fragen, der sagt Ihnen, das ist eine Parallaxe. Ja. Nee. Und diese ganzen Videos sind ein Schmäh. Das sagt, würde Ihnen der West dann nicht West sagen.
Die Videos beeindrucken mich jetzt auch nicht, aber die Aussage von Fravor beeindruckt mich schon. Und vor allem, wenn ihn, glaube ich, die Luna fragt ihn da in diesem Kongress, in der Kongressbefragung, oder irgendeiner, oder was, oder der Burchett, ist ja wurscht, wer, ist das eine Gefahr? Und er meint dann nur, naja, also die können kommen und gehen, wie sie wollen. Wir haben überhaupt keine Chance, die Beschleunigung vor Ort. Also im Prinzip, der kann auftauchen, wie es da eben war, in 30, 40 Kilometer, in weniger als 2-3 Sekunden ist der auf Bodennähe delivered, was auch immer er delivered, na, was wird sein, und dann ist er weg und wir können nichts tun. Also sagen Sie immer, ob das eine Gefahr ist. Ne? Es ist eine Riesengefahr. Und ich finde, die haben in diesem Kongress, oder es ist eigentlich eine Bedrohung. Ja? Und wenn man das dann zusammennimmt mit irgendwelchen ICBM-Scharfschaltungen oder Abschaltungen, ja. Also ja. Keine Ahnung. Ja? Und ich glaube ja, in diesem Kongress, ganz kurz noch, ja. In dieser Kongressanhörung hat man meiner Meinung nach ein riesiges Fass aufgemacht, das man eigentlich nicht mehr zukriegen dürfte. Weil
ja, da möchte ich schon ein bisschen Verständnis für die Security-Apparat der Vereinigten Staaten sagen. Vielleicht meinen Sie, ich habe zu viel Verständnis, aber es ist eine
Vielleicht
Sache,
ich was zu wenig. Öffentlich ist. Weiß ich nicht, ja.
Ja, nein, ich meine, es ist eine Sache, was öffentlich ist, und eine andere Sache, was Leute, die wirklich kompetent sind, wissen sollten, nicht? We have no need to know, nicht? Und vielleicht wollen die meisten es auch gar nicht wissen. Also ich habe den Eindruck, ich möchte jetzt nicht allzu defätistisch argumentieren, aber die meisten Leute sind eigentlich an gewissen Sachen, die mich vielleicht interessieren oder die Zuhörer hier, gar nicht so interessiert. Ja, es ist vielleicht, da gibt es so einen Film, so einen japanischen Film, der heißt Avalon. Der stellt diese Frage nicht, ob es vielleicht nicht einfacher ist, einfach zu behaupten, alles wäre gut, nicht? Das hat einen gewissen, das hat, ich meine, warum sollte man die Wahrheit sozusagen den Leuten, so sollte man die Leute mit den aufzwingen? Ja, die meisten Leute wollen das nicht. Also ich als Physiker hätte natürlich schon gern gewusst, weil ich möchte zu den Sternen, nicht? Und also ich kann nicht schnell genug die Wahrheit, ja, aber ich bin ja nicht, ich bin eher die Ausnahme, ja. Also und man muss eben bedenken, dass die Amerikaner natürlich auch Adversaries haben, ja.
Nein,
die
natürlich.
Sind auch nicht. Also die Chinesen versuchen seit Jahren meiner Ansicht nach Fuß zu fassen und Know-how zu transferieren. Was das habe ich selber erlebt, sogar in Österreich, ja. Also gut, nein, das ist ja wieder ein anderes Fass. Aber
das sind lauter Fässer, die wir da heute haben. Und meine Liste ist ewig lang, ich komme dann nie zu allem, ja.
Ja, ich weiß.
Sie haben ja auch 6 Jahre im Wissenschaftsministerium verbracht. Sie kennen die Normen. Was sollten wir denn jetzt für die weiter? Naja, Sie haben also schon Einblicke in Dinge. Also wie dann auch mit Geheimhaltung und so weiter umgegangen wird. Also Congressional Oversight.
Im österreichischen Wissenschaftsministerium habe ich eigentlich nicht sehr viel Geheimhaltung erlebt, weil ich war ganz offen gesagt, ich war in der Bibliotheksabteilung, also und ich habe das Interessante war, dass in dieser Abteilung alles Wissenschaftler waren, ja. Das hat mich eigentlich so wie ich, nicht? Ich bin dann halt zurück auf die TU gegangen, aber also meine Chefin, das war Archäologin, nicht?
Ja. Also aber die Frage ist irgendwie, was müssen wir denn für die weitere Diskussion heute Abend jetzt wissen über, oder was wäre denn jetzt wichtig zu wissen über Congressional Oversight, über wie der American Security State arbeitet, also ARO, Sie schreiben zum Beispiel, das ist ein Title-10-Unternehmen, kommt Title also aus 10, Military und nicht Title 50 aus Intelligence. Das heißt, die werden nichts finden, weil die gar nicht den richtigen Zugriff haben. Arrow.
Genau.
Und man benötigt zumindest Title 50 beziehungsweise Department of Energy, was Energy auch Clearance.
Ja. Ja. Genau.
Also Department of Energy nämlich, weil ich sage ja immer, UFOs fliegen ja nicht mit Diesel, das heißt, das hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Und dann, Sie beschreiben da auch Special Access Programs, das ist also vom DoD.
Ja, ich verstehe, das ist dieser Topf, nicht?
Ja.
Und der Topf, der hat eine große Überschrift, und die Frage ist, wie verbinde ich in einer Demokratie das Oversight, ja, demokratisches Oversight mit Geheimhaltung, nicht? Dass es Geheimhaltung geben
schwer,
muss.
Schwer, oder? Ist schwer irgendwie.
Ist ein echtes Problem. Ja. Nicht? Und wie die Amerikaner, soweit ich das verstehe, ja, ich bin kein Verfassungsrechtler der Vereinigten Staaten, aber soweit ich das durch einiges Hinhören verstanden habe, ist es so, dass die das mit der Gang of Eight, die nennen das Gang of Eight, gelöst haben, dass sie sagen, dass wesentliche Teile Chefs von Kongressausschüssen und Senate Majority Leader und so weiter, also dass wichtige Personen nicht schriftlich, sondern mündlich informiert werden müssen. Ja. Klammer auf, wenn sie es verlangen. Ja, aber Sie können sich vorstellen, dass diese wichtige, und das ist nicht der Präsident. Ja, der Präsident, das ist auch eine witzige Konstruktion, nicht? Der Präsident kann im Prinzip alles deklassifizieren, ja. Nur das Problem ist,
wenn er nichts davon weiß, dann kann er es auch nicht deklassifizieren.
Ja, das ist die eine Sache. Und da schwimmt dann alles und besonders also bei diesen Use-Ups, die Carved-Out sind, schwimmt dann alles in die Rüstungskonzerne hinein, nicht? Also ich möchte jetzt keinen Einzelnen nennen, ja.
Also Carved-Out heißt auch, dass also das vom Zugriff geschützt ist.
Dass es gewisse finanzielle und Reporting-Kriterien, die man an den Kongress machen muss, nicht? Weil die geben ja Geld, es geht um viel Geld, nicht?
Also das meine ich, genau.
Dass der Kongress also nicht berechtigt ist, mit seinen Instrumentarien die Haushaltsgebarung zu kontrollieren, sondern dass man das auslagert und denen gibt, die es machen, ja. Das ist natürlich, die würden wahrscheinlich sagen, schweren Herzens, und wir haben immer noch The Gang of Four, und die müssen. Das Problem ist nur, nicht, bei dieser Gang of Four.
Wer ist jetzt die Gang of Four?
Naja, das ist das müssen sie nachtippen. Das sind einfach die Ausschusspräsidenten und stellvertretende Ausschusspräsidenten vom Intelligence-Ausschuss, vom Verteidigungsausschuss, vom Haushalts, glaube ich, und
genau, sie beschreiben das in ihrem Buch.
Majority Leader, ja. Ich habe das aufgelistet, weil ich habe es jetzt aber schon wieder. Das sind wichtige Repräsentanten des Kongresses. Man kann sich ja vorstellen, die sind ja weil sie wichtig sind, ist deren Zeit auch sehr knapp, nicht? Das heißt, de facto können sie da teilweise, ich will nicht sagen, dass das gemacht wird, ja, aber sie könnten unter Umständen was vorbeischwindeln an denen, ne? Sie könnten so fad sagen, und diese ganzen Use-Ups, die haben ja auch völlig konstruierte Namen, nicht? Also, und vielleicht will er das auch gar nicht wissen, ja, weil das ist ja beim Emmerich kommt das vor, bei diesem Alien-Film, der sagt plausible deniability, nicht? Bei Independence Day. Also ich will denen das nicht unterstellen, ja, aber man muss verstehen, dass es tatsächlich einen Konflikt gibt, der ist prinzipieller Natur und schwer zu lösen, und sie müssen es denn irgendwie lösen als demokratischer Staat, auch in Österreich, ja, zwischen offizieller Accountability auf der einen Seite, dass jeder nachvollziehen kann, was da in diesem Staate passiert, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Geheimhaltung, nicht? Weil wenn jeder was nachvollziehen kann, dann können auch die Feinde der Vereinigten Staaten das nachvollziehen, ja. Also, und.
Genau, das haben wir schon gesagt.
Und das ist die Lösung, und die Lösung sind Use-Ups, und das bedeutet, dass man da nicht rankommt, nicht?
Ja. Also Sie beschreiben eben diese Special Access Programs, die Controlled Access Programs, das ist dasselbe wie für Intelligence dann. Und
das interessant. Das hat der Crash, das habe ich völlig umschreiben müssen, das Kapitel, nach der Crash-Hearing, weil ich bin draufgekommen, dass es von der Intelligence Community, das heißt dann, wie sagt man?
Controlled Access Program.
Access Programs, ja. Also was beim DoD Special Access ist beim Title 50 controlled, also ist bei den.
Ja, und was ich aber interessant finde, ist nämlich die Aussage: Officials must lie about SAPs, also wenn die darüber gefragt werden, oder must lie about UFOs letztlich.
Und zwar, wenn die on the bigot list sind, also wenn ich ein kleiner Private bin, ja, und mich fragt der X-Stern-General, gibt's das, dann muss ich ihn anlügen, ja.
Das heißt, Sie sind auf der Bigotlist, das heißt, sie sind eingeweiht, weil sie halt da irgendwie mitarbeiten und es ist völlig egal, was sie für einen Rang haben, wenn sie
und
bei einem
der mich fragt für einen Rang hat.
Und das muss man halt wirklich verstehen, weil die Leute oft sagen, ja, wie kann denn gewisse Dinge geheim gehalten werden und bla bla. Ja, auf der einen Seite verstehe ich das Argument, auf der anderen Seite ist es eben so, wie sie schreiben, es muss dann ein kleiner Private muss dann den Vier-Sterne-General anlügen und sagen, na, nie davon gehört, dabei ist das sein täglicher Job.
Es gibt auch Ausnahme. Ich glaube, den Präsidenten darf er nicht anlügen. Das glaube ich nicht. Also wenn der Präsident Biden hergeht und den ausfindig macht und fragt, woran arbeitest du an UFOs, dann darf er ihm, glaube ich, nicht anlügen. Das würde ich. Aber das ist nicht geregelt. Ich glaube, da müsste man den Schien, der würde wahrscheinlich da loslegen. Ja. Aber dazu kommt der Präsident ja nicht.
Da muss erst einmal wissen, was er da fragen soll. Ja? Das ist ja immer das Problem.
Genau. Und wen er fragen soll. Nicht?
Genau, weil dasselbe Problem haben sie bei FOIA-Requests, also Freedom of Information. Ja. Sie können schon alles erfragen, aber Sie müssen genau wissen, was Sie da fragen, weil sonst sagen die völlig zu Recht, nein, haben wir nicht. Also Sie müssen genau die Aktennummer kennen quasi. Und wenn Sie die nicht kennen, haben Sie Pech gehabt. Und wie kommen Sie zu dieser Aktennummer? Ja, schwierig.
Ja, aber man muss auch die Administration verstehen. Nicht? Also ich sage ihm... Also
Sie haben sehr viel Verständnis für die Administration, aber ja, ich verstehe es eh.
Ich sage immer, vielleicht, das habe ich noch nicht so gesagt, aber ich sage immer, das Wesen der Administration oder das Wesen der Bürokratie ist die Anarchie. Ja? Weil sie müssen irgendwie, sie glauben, sie müssen irgendwie auf einen Punkt kommen und dann suchen sie die Gesetze. Das ist natürlich völlig, also in Österreich ist das völlig verpönt. Ne? Da hat man den Artikel 18 der Bundesverfassung, die gesamte staatliche Verwaltung kann nur aufgrund von Gesetzen ausgeübt werden. Aber es gibt so viele Gesetze, nicht? Sie können sich auf alles Mögliche berufen. Und zum Schluss entsteht dann ein Amalgam, was schwierig zu durchdringen ist für den Einzelnen. Ja? Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es vielleicht auch nicht wichtig, außer die Leute wollen es wirklich wissen. Ja? Ja. Und das ist die ewige Diskussion auch zum Beispiel bei einer Krebsdiagnose, nicht? Sollen wir dem jetzt alles sagen oder so oder nicht? Ich meine, ja, das ist halt. Aber wie gesagt, als Physiker möchte ich schon wissen, was da herumschwirrt und wie das herumschwirrt und so weiter, ne? Ja.
Ja. Kommen wir jetzt vielleicht wirklich dann zur Forschung, weil, also wir der Abend ist ja jetzt schon fortgeschritten. Da ist mir gleich mal auf Seite 108 ist mir da was aufgefallen, keine Ahnung, vielleicht auch ein Nothing Burger. Also da geht es um Antigravitationsforschung in den Jahren 55, 56. Ja. Und dort wird ein Dr. B. Heiren, also ich habe wirklich dann schon Heim gelesen und dann noch dazu aus Göttingen erwähnt und ein Pascal Jordan aus Hamburg und dann noch andere Oppenheimer und so weiter. War dieser Dr. B. Heiren vielleicht der Dr. B. Heim? Und das ist ein Rechtschreibfehler?
Das kann durchaus sein. Das ist zitiert vom Oliver Dörner, glaube ich. Ne?
Interessant. Das heißt, also Burkhard Heim hat mit Pascal Jordan, der war doch sein Doktorvater, also er hat nie einen Doktor gemacht. Aber
das kann ich nicht bestätigen. Naja. Also ich würde.
Nein, das will ich auch nicht, dass Sie das bestätigen. Aber das ist mir ein bisschen ins Auge gestochen. Burkhard Heim hat ja einen Feldantrieb vorgestellt, ne? Der hat ja dann auch im Spiegel publiziert, da waren ja alle ganz böse auf ihn. Der hat ein eiförmiges Raumschiff, da gibt's sogar ein Bild bei einer Sendung, die ich mit Illobrand von Ludwiger gemacht habe, wo er dieses eiförmige Raumschiff am Modell hält. Also Illobrand von Ludwiger hat ja wirklich, ich glaube, der adiabatische Effekt war das, glaube ich, hat ja.
Da wäre ich wirklich sehr vorsichtig.
Ja. Ja, man Vorsicht also, ist immer angebracht, aber ja.
Nein, ich will nicht mehr darüber sagen. Also
Sie sind auch sehr Burkhard Heim skeptisch.
Dazu kenne ich die Person zu wenig. Ich kenne auch den Ludwiger zu wenig. Das, was ich kurz einmal überflogen habe, das ist ein bisschen eine Denkökonomie und es werden mir viele jetzt vielleicht böse anschauen, aber ich habe dann befunden, dass ich meine Aufmerksamkeit woanders hinwenden sollte. Es sind Opportunitätskosten, ja. soll jetzt dies oder das machen. Ich meine, vielleicht nur zur Antigravitation, ja. Das ist den Oliver Dörner aufgefallen, weil er war gerade in Havel, das ist dieses Forschungslabor, wo er in Großbritannien war, das ist Australier, ja. Und das schreibt er so schön und also schreibt er nicht in seinem Report, glaube ich, sondern das schreibt er, oder ich weiß nicht, doch. Also im Report schreibt er sehr viel über Antigravitation. Aber was die persönliche Erfahrung war, dass er auf dem Blackboard von Havel gesehen hat, dass die Amerikaner Forscher suchen in Antigravitation, ja. Und das war für die Physiker dort völlig lachhaft, ja, weil die Relativitätstheorie sieht zumindest für normale Materie, normale, also mit positiver Energiedichte, war damals jedenfalls diese Meinung. Heute sieht man das vielleicht ein bisschen differenzierter, aber sehr ähnlich, ja, würde ich sagen, also Standard-Relativitätstheorie.
Gibt es eine Arbeit von Bondi, glaube ich, heißt der Mathematiker, auch ein Österreicher, der also negative Masse, glaube ich, zumindest in der Theorie beschrieben
Ja,
hat,
oder,
oder?
nein, es gibt unheimlich viel Fantasien, ja. Das Problem ist, dass die Einstein-Gleichung, ich meine, da gibt's ja ein witziges Bonmot über den Gödel, nicht? Weil der Gödel ist an sich bekannt in mathematischer Logik oder bei uns eigentlich unbekannter, nicht? Den Einstein kennen alle, den Gödel weniger, nicht? Das war damals noch viel weniger bekannt. Und vor allen Dingen völlig unbekannt war, dass der irgendetwas zu sagen hatte über Relativitätstheorie. Nicht? Und in Princeton, da war genauso wie der Einstein in Princeton und die haben sie ganz gut gekannt. Und der Gödel hat vorgetragen, eine Lösung der Einstein-Gleichung, die eigenartige Züge, also die zeitartig geschlossene Kurven, die sozusagen Zeitreisen erlaubt haben und so weiter. Und hat denen aber, also die hat er hingeschrieben, ja, die waren völlig baff, die Theoretiker dort, haben die Lösung hingeschrieben. Und wenn sie eine Differentialgleichung haben, dann können sie relativ leicht einsetzen, ob die Lösung die Differentialgleichung erfüllt, ja. Und er hat ihnen aber nicht gesagt, wie er auf die Lösung gekommen ist, ja. Und das Problem ist, die Einstein-Gleichungen enthalten je nach Randbedingungen und Konfiguration im Kosmos, also der Gödel, der hat da lokal rotierende Massen vorausgesetzt und so weiter. Die enthalten sehr, sehr viele Freiheiten, ja. Und da ist sehr vieles möglich, nicht? Also es gibt ja in der Zwischenzeit ist man auf Lösungen der Einstein-Gleichungen gekommen, die sehr exotisch sind. Und bis jetzt vermeinte man, dass diese exotischen Lösungen negative Energiedichten brauchen. Gibt es jetzt Lösungen, die mit positiver Energiedichte auskommen. Aber die Frage ist, warum nicht negative Energiedichten? Vielleicht können wir die irgendwie erzeugen und so. Also es ist alles ein offenes Gebiet, ja. Wir sind in einem Mahlstrom der Forschung. Niemand weiß genau wie der Lakatosch oder der Popper sagt oder der Feierabend. Niemand weiß eigentlich genau, wo es hingeht und man muss halt alles erforschen, nicht? Also jedenfalls ist die herkömmliche Meinung, dass es einfach keine Antigravitation gibt. Ja, also wenn ich eine Vorlesung halten müsste in Gravitationstheorie, dann und da kommt man einer und sagt, es gibt Antigravitation, dann würde ich den vermutlich, wenn er das nicht sehr gut motiviert, wieder wegschicken und sagen, das muss er sich genauer anschauen, ja. Und genauso haben die Leute damals den Kopf geschüttelt, noch viel mehr, nicht? Dann ist die Frage, wieso suchen die Amerikaner so verzweifelt Antigravitationsforscher, nicht? Oder Gravitationsforscher, nicht? Und weil das war ein Gebiet, was nicht so bekannt war. Und da habe ich Ihnen eben einen Artikel geschickt. Das könnte sein, dass das eben zusammenhing mit Antigravitationseffekten, die Sie gesehen haben, ja, von UFOs. Es könnte aber auch sein, dass zwei sehr reiche Leute, also Privatpersonen, ein sehr großes Interesse an Gravitationsforschung hatten, nicht? Und die
Sie haben mir da
würden
heute ein Paper geschickt. Also es gab zwischen 1940 und 1960,
Genau.
initiiert durch Roger Babson und
Genau.
vom Gravity Research Fund, die Gravity Research Foundation
Ja.
und Agnew Benson. Also die haben da anscheinend einiges an Geld in die Hand genommen und konkret
Es war aber,
versucht,
genau.
solche Effekte sein, zu erforschen.
Also die haben wirklich Geld in die Forschung hineingestreut. Ja, es könnte sein, ich warne nur, ja, das ist völlig das ist nicht zusammenhängend mit UFOs. Nicht? Man könnte die Hypothese aufstellen, auf der einen Seite, das ist das amerikanische Regierung, die waren an Antigravitation interessiert, weil sie schwebende Objekte gesehen haben oder Objekte, die trägheitslos fliegen. Nicht? Ich persönlich würde eher an die Trägheit herangehen. Ja? Darum habe ich sehr viel über Masse geschrieben. Ja.
Ja.
Unser Konzept von Masse oder Trägheit, also das ist ja sozusagen der Widerstand gegen Änderung von Bewegung. Nicht? Und das ist das Masse und Trägheit durchs Äquivalenzprinzip wird ähnlich gehandhabt oder ist identisch. Und die Frage ist, woher kommt das, nicht? Wie erklären wir uns Masse heute, nicht? Und das sind ganz spannende Fragen, die unabhängig von der UFO-Forschung da sind und wo man zu überraschenden Schlüssen kommt, wenn man da nachbohrt. Aber also was unsere Vorstellung von Trägheit heutzutage ist oder von Masse, ja, woher Masse kommt. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also es gibt zwei Positionen, die man vertreten kann. Die Position 1 ist, dass die Amerikaner tatsächlich solche Phänomene gesehen haben, wie trägheitslosen Flug oder Antigravitation oder so irgendwas, schwebende Objekte, ja, und versuchen wollten, das zu ergründen, ja, theoretisch zu durchdringen, ohne dass ihnen das jemand erklärt hätte, nicht? Was meiner Ansicht nach zum Scheitern verurteilt ist, wie gesagt, nach dieser Theorie, die ich da entwickle, da in dem Appendix. Und die andere Möglichkeit ist, dass da hauptsächlich zwei Leute sehr viel Geld hineingeworfen haben in die Community und die Community hat, und die haben einfach Leute aufgesogen, die wie den DeWitt, glaube ich, oder Witten, also ich bin da kein Spezialist in Relativitätstheorie, darum kann ich jetzt auch nicht wirklich kompetent was sagen, aber der Artikel, der beschreibt eben sehr schön und sehr seriös, wie dieses Geld transmittiert wurde in der Wissenschaftscommunity. Und da gab es eben um diese Zeit auch einen Bedarf an Antigravitation oder an Gravitationsforschung und die waren hauptsächlich an Antigravitation interessiert. Ja.
Also diese beiden Forscher, ne?
Ja. Nein, diese beiden Privatforscher.
Diese beiden, die Finanziers,
also Dilettanten, kann man sagen.
Dilettanten, ja. Tesla wird ja auch immer wieder nachgesagt, dass er da irgendwelche Durchbrüche hätte, aber gut, das ist völlig...
Ja, das wären es von einem Physiker, ja.
Ja.
Übrigens, wenn ich Ihnen einen Film erwähnen darf, der unheimlich gut ist, das ist ein deutscher Film. Ich kann nur Ihr Publikum ermutigen, den anzuschauen. Sie werden es nicht bereuen. Das ist von Rainer Erler, Die Delegation.
Großer, ist auch das Buch habe ich auch gelesen. Ich kenne das Buch und den Film. Beides großartig, absolut großartig.
Das ist toll, ja. Der Rainer Erler, mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen. Das ist eine ganz interessante Biografie. Der ist immer so herumgependelt zwischen Bayern und Westaustralien. Der hat in Bayern, war er glaube ich im Sommer in Bayern, in unserem Sommer, und dann ist er abgezischt nach Westaustralien. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht. Also in Westaustralien wären wir zu viel Western Browns, zu viel Schlangen, ja.
Aber große Spinnen. Also man-made UFOs, das ist ja auch so irgendwie das Thema, das ist so, der rosa Elefant im Raum, das Tabu quasi fast. Und ich zitiere da auch, an esoteric camouflage of classified technologies. Ja, also, dass quasi die Theorie, dass das Außerirdische Sein einfach nur ein Versteck ist dafür oder Camouflage, eine Tarnung ist dafür, dass man da halt exotische Technologien ausprobiert und wenn da halt jemand da was sieht davon, dann sagt man ihm halt, dass das irgendwie Außerirdische sind. Ich meine, Richard Ich glaube, Richard heißt einfach. Dodie ist ja ein wunderbares Beispiel, ne, der ja bei der Benevitz-Affäre da tatsächlich als Desinformant aufgetreten ist. Ich glaube, Sie schreiben, dass Sie das nicht bestätigen können, dass Dodie da involviert war, aber kennen Sie den Film Mirage Man?
Ja, ja.
Gut, da sagt er das aber selbst, ne? Oder? Erinnere ich mich schon richtig. Da erzählt er ja darüber, wie sie Benevitz sogar im Hubschrauber über die Wüste geflogen haben, da irgendwelche Trümmer hingelegt haben und gesagt haben, schau, das sind abgestürzte UFOs und solche Sachen.
Ja, also ich habe das deshalb so vorsichtig formuliert, weil ich keine Klagen wollte. Ich wollte nicht, dass das Buch konfisziert wird. Ja,
Weil ich gesagt, das sagt er selbst. Also, aber ja, okay.
Okay, inwieweit er was sagt und was ich dann behaupten müsste und so. Also,
verstehe ich,
es gibt Versuche sicher, das, aber nur woher die Technologie haben. Also ich glaube nicht, dass das komplett, also wenn das solche Breakaway Technologies sind, dann sind die, glaube ich, nicht wirklich auf unseren Grad gewachsen. Also das traue ich mir sagen, ja, die müssen das von irgendwoher haben, ja. Und also meine Behauptung ist, dass ihnen das irgendjemand entweder erklärt hat, so wie der Werner von Braun, ne, so wie die Deutschen, die Amerikaner haben vielleicht, ja, diese UFO-Technologie genauso behandelt, eben, das schreibe ich auch, wie die deutsche Technologie, nicht, oder Foreign Technology, ne. Sie haben es versucht zu absorbieren, nicht. Das ist naheliegend, nicht, oder? Das würde ja jeder machen, ne. Und es absorbieren heißt, dass sie in ihrem imperialen Bereich einmal alles zusammensammeln, was sie so kriegen können und sie das dann anschauen, nicht? Und Nachbarn, vielleicht erklärt es ihnen jemand. Ich glaube, dass das nicht unrealistisch ist, dass wir nicht sehr weit gekommen sind. Also ich glaube, vielleicht können wir um einen Antrieb herum ein UFO bauen, so ein klappriges UFO, ja. Aber ich glaube nicht, dass man, also um mit dem, also das, ja, um ein Sportsmodel, glaube ich nicht, dass wir bauen können. Wobei die Idee, dass das, also es gibt ja diese wunderbaren Romane, die, also wer an spannenden Romanen interessiert ist, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist Secret Machines, nicht? Das ist geschrieben vom
Peter Lavender.
Nicht vom Lavender. Lavender hat eher die Hell mit H fängt er, glaube ich, an.
Ich glaube, Peter Lavender
hat damit geschrieben. Das ist ein Englischprofessor. Ja, der Lavender hat die zwei anderen geschrieben.
Ah, okay.
Wobei man wartet ja auf die Nummer 3 immer, nicht? Ja. Aber die spannenden Bücher, Secret Machine 1, Secret Machine 2, da spricht er von einem Gerät, das vollkommen transparent ist. Also das finde ich unheimlich elegant. Also sowas würde ich gerne entwickeln. Ja.
Sie schreiben da auch, Astounding Investments in Antigravitationsforschung durch die US-Regierung im Jahr 55 und 56. Interessant finde ich da Aussage von dem guten Stephen Greer, der ja sagt, Antigravitation, das Problem sei gelöst und zwar im Oktober 1954.
Ja, also ich beziehe mich nur, ich sage jetzt nicht, dass die amerikanische Regierung, das kann ich nicht behaupten, ich sage nur, was der Turner behauptet, ja, und ja, der ja, Greer ist eine schillernde Sache, also ich traue mir über den Greer nichts sagen, ja, das ist, ich finde, dass der Greer sehr viel am Anfang, sehr viel losgetreten hat, nicht, oder, ob man jetzt alles so glauben kann, kann ich nicht sagen. Fällt mir schwer. Ja. Es ist nur so, also ich würde sagen, drei Sachen würde ich wirklich für wichtig befinden. Ja. Die erste Sache ist das, was der Grasch gesagt hat. Ja. Nein, die erste Sache ist das Wilson-Dokument. Ja. Da ist ein zentraler Satz, not of this earth. Ja, und dieses Wilson-Dokument wurde vom Mellen in einem Weihnachtsposting 2022 zu Weihnachten, 24. Dezember, wurde das als authentisch dargestellt. Ja, also authentifiziert. Und relativ zu dieser Behauptung, ich sage immer relativ, ja, die Frage ist, woran man glaubt. Ja, also wenn's an den Melden glaubt, dann können Sie glauben, dass das Wilson-Memo authentisch ist. Und da wird genau dasselbe behauptet, was der Krasch sagt, dass also die Amerikaner zumindest ein Objekt analysiert haben, was not of this earth ist. Ja? Und dann gibt es den Krasch, der genau dasselbe behauptet, der sagt nicht nur eins, sondern er sagt mehr. Ja? Und er sagt auch, dass das OSAP eigentlich, in einem Interview sagt er das, jetzt, dass das OSAP eigentlich gestartet wurde, weil Lockheed Martin Crash Retrieval Material loswerden wollten und die wollten es am Bigelow loswerden. Ja, der Bigelow hat das irgendwie, hat da irgendwas geschaffen und darum haben die ein USAP, hätten die ein USAP gebraucht, was ihnen dann verwehrt wurde und darum ist das OSAP überhaupt gegründet worden und nicht um Skinwalker Ranch zu untersuchen.
Also,
Ja,
Robert Fleischer schreibt in seinem Buch, das ich jetzt auch gerade lese, weil der ist das dann in der nächsten Sendung zu Gast, dass man da Metamaterialien, man hat da Art's Part von Linda Moulton Howe. Also, ich kenne das natürlich von den 90ern, Art's Part oder Art's Parts eigentlich, es waren ja mehrere, die sind dann in Lindas Besitz übergegangen und die hat es dann irgendwie verkauft und dann im Endeffekt ist das dann über OSAP, glaube ich, oder das To the Stars Academy ist es dann aber irgendwie beim Pentagon gelandet und dort liegt es jetzt wahrscheinlich gut ab. Aber dieses
Ja, aber
Material.
der Crash, der Gra ich meine, das kann durchaus
Aber vielleicht
sein,
können wir ein
ja.
bisschen
Also
konkret über das Material reden oder überhaupt. Was gibt es denn dann jetzt für konkrete Ansätze der Erklärung? Vielleicht nur
na,
kurz dieses
warten Sie
Material.
mal, das zweite, das ist der Crash, ja, das
Ja?
ist konsistent. Und das dritte, ich höre gleich auf, ja, das dritte ist der Lakatzky, der mehr oder weniger die Behauptung verlacht, aber in seinem Covertext mit dem Knapp schreibt, die Amerikaner haben so Objekt. Das weiß er zumindest vom Hörensagen, oder er sagt dann, vielleicht war er sogar drinnen, ja, das sagt er aber nicht explizit, ja. Also diese drei Sachen, der Lakatzky, das ist auch nicht irgendjemand, ja. Und der Krasch ist nicht irgendjemand. Und, also da, das ist alles stimmig irgendwie, ja. Das ist nicht so, dass man, also ich würde sagen, das sind Indizien, ja. So, ja. Jetzt kommen Sie, entschuldigen, ich habe Sie unterbrochen.
Nein, also diese Metamaterialien, die man da gefunden hat, ich glaube, das ist so haardünnes, also Mikrometerbereich Aluminium und ich glaube Bismut oder keine Ahnung. Jedenfalls, das soll dann, wenn man es mit Mikrowellen oder jedenfalls elektromagnetischen Wellen bestrahlt in bestimmten Frequenzbändern, dann soll das levitieren.
Habe ich nicht gesehen.
Aha.
Habe ich nicht gesehen. Und also es gibt einen wissenschaftlichen Artikel, der ist von Stanford, den Nolan, ja, mit dem also heute verdränge den Franzosen mit dem Vallée, ja,
Ja.
Nolan Vallée, glaube ich, über Metamaterials. Und da ist nicht besonders viel Dramatisches zu vermelden. Also von Metamaterials, da muss ich eher, also das würde ich jetzt nicht als starkes Indiz nehmen. Also da ist mir nichts bekannt. Ich höre sehr wohl auch, was Sie sagen, aber also ich habe immer, das war früher schon, nicht? Man wird ja immer konfrontiert, nicht? Wenn man ein bisschen offener ist, dann wird man mit Behauptungen konfrontiert, nicht? So Transzendentalien, die haben immer gesagt, sie können levitieren. Da habe ich gesagt, na, dann hupfen Sie mir das vor, ja? Und die hupfen wirklich, ja? Also sie können levitieren, aber eben nicht so lang, wie sie behaupten, nicht? Glaube ich. Aber vielleicht,
Also
aber
jetzt meinst
wer,
du
ja? Also ich meine, ich habe, das ist nicht Standard Knowledge, dass das schwebt dann oder so, ja. Und wenn es schwebt, müsste man sich die Elektrostatik anschauen und so, ja. Aber ich will's nicht ausschließen, ja.
keine
Man
Ahnung.
muss das mit gleichschwebender Aufmerksamkeit betrachten, ja.
Bin ja kein Physiker, also ich komme aus der Informatik, für mich ist das sowieso alles. Mimi schreibt alles sehr kopflastig. Naja, Mimi, wir reden über Theorien, das ist zwangsweise kopflastig. Aber falls jemand was beitragen möchte oder irgendeine Frage stellen möchte, die ich vielleicht jetzt im Chat übersehen habe, die Skype-Leitung ist natürlich offen. Auf der Startseite findet sich der Link. Einfach draufklicken, anrufen und wir werden versuchen, auf die Fragen so gut es geht einzugehen. Ich werde jetzt auch immer wieder ein bisschen verstärkter im Chat mitlesen. Ja, Sie beschreiben dann ja auch im letzten Teil des Buches im Thema Conceptual Overreach, Explanation Trap, also jetzt die Gefahr, sich in seinen eigenen Verklärungen, ja, in denen auch, in seinen eigenen Erklärungen zu verfangen. Aber ich sage einmal, ich gehe die Gefahr jetzt gerne ein. Was gäbe es denn jetzt tatsächlich, was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach ganz konkret ein Ansatz, wie man diese unglaublichen Beschleunigungen, Tausende von G, die da zumindest rechnerisch gemessen werden, die also mit normaler Masse, mit normaler Trägheit einfach nicht umsetzbar wären. Also da wären Energien im Spiel, die sind wirklich schon absurd. Ja. Da müsste man ja dann, das beschreiben Sie ja auch, dann die Masse verringern. Da gibt es ja dann verschiedene Arten von Masse und so weiter. Aber wenn Sie jetzt quasi on the spot, was ist jetzt der vielversprechendste Ansatz, diese Dinge, von denen man weiß, zu erklären?
Ja, naja, aber da sind wir jetzt wieder bei demselben Problem, das ich schon beschrieben habe. Ja? Also also alles vorausgesetzt dieser Problematik, ja? Dass ich auch nur einen Bauchladen habe und Ihnen das jetzt aus meiner Sicht, aus dem Jahrhundert heraus, aus dem ich Physik betreibe, zu erklären versuche.
Ja, wir sind ja bei Koppelfein, man darf spekulieren. Also ich fordere ja, schon, ausdrücklich schon,
aber,
dazu auf.
Aber das ist eben, man muss immer sich im Klaren sein, dass wenn man spekuliert, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ein progressives Forschungsprogramm sein wird, um es mit Lakatosch auszudrücken. Das ist frustrierend für die Menschen, ich weiß, ja. Am liebsten, darf ich ganz offen sagen, am liebsten hören die Leute das, was sie ohnehin, also Confirmation Bias, was sie ohnehin vermeinen zu wissen. Und das ist ja auch das Problem der Korruption der Wissenschaften, ja, dass es immer Leute gibt, die Märchen erzählen, wissenschaftliche Märchen, ja, Schöpfungsmythen oder so irgendwas, ja. Und eben, es ist frustrierend zu hören, dass man eben nichts weiß. Aber okay, also wenn Sie jetzt sagen, jetzt spekulieren Sie mal wild, Herr Swotzin, ja, dann, also unter der Voraussetzung, ja, dass ich mich selber da nicht widerspreche, ja. Also ich habe zum Beispiel einmal eine Arbeit geschrieben, das war am Anfang meines Physikerseins, mit dem Anton Zeilinger zusammen über Measuring the Dimension of Space-Time, nicht? Wo wir von der Vorstellung ausgegangen sind, dass die Raumzeit ein Fraktal ist, nicht? Das haben andere Leute auch schon behauptet vor uns, aber wir haben es eben versucht zu messen, ja, und ich habe dann und wenn das ein Fraktal ist, dann könnte es ja sein, dass wir in so einer Art Hyperraum leben, nicht? Das ist diese Geschichte, die der Kraschau beschreibt, die ich da damals 86 dann auch versucht habe zu veröffentlichen, also ist alles veröffentlicht, ja, Spekulationen, ja, dass wir ein Art fraktaler Staub sind, nicht? Und ich, also in einem viel höherdimensionalen Raum, nicht? Und dann können Sie natürlich in den höherdimensionalen Raum irgendwie ganz anders agieren unter Umständen wie in unserem jetzigen Raum, ja? Und Sie können unseren jetzigen Raum vielleicht falten oder so, nicht? Oder nicht wie das in aber da sind wir bei Science Fiction, nicht? Also in Dune kommt das vor, nicht? Da wird der Raum gefaltet, nicht? Das ist sehr elegant, nicht? Oder also wenn
ja, angeblich, also ich habe da nämlich heute ein Video gepostet, angeblich kommt das im Buch nicht vor. Also im Buch reisen die, glaube ich, über den Hyperraum, aber die Navigatoren falten den Raum nicht, sondern navigieren nur, ja. Und okay. Aber im Film hat er das irgendwie mit dass der Raum da gekrümmt oder komprimiert okay, wird oder
also
so.
Das Buch
ja.
Kenn
aber wo steht's? Ja, gut.
Ich kenne nur einen Film, ja, aber ja. Ich finde das ist die alte Geschichte, nicht? Dass man einen höherdimensionalen Raum dann ganz andere Sachen machen kann, den kann man sozusagen falten, nicht? Und so, also relativ, nicht? Das ist, Der Abbott hat das ja, das war, glaube ich, ein Mathematiker, Flatland, ne? The Romance of Many Dimensions hat er da publiziert. Das ist ein wunderschöner Roman. Ist, glaube ich, Public Domainer. Na, jedenfalls, das wäre eine Möglichkeit, ne? Dass man, das hat der Grasch auch erwähnt, ne? Und das würde ich behaupten, habe ich sogar schon 86 publiziert. Ja, weil da war ich gerade in Moskau, kann mich erinnern, habe die Korrekturfahnen bekommen von dem. Da war ich sehr stolz auf das Paper, ja. Ich habe das Dimensional Shadowing genannt, ja. Also der Grasch sagt da wie Shadow, aber es ist ein bisschen, ist ein bisschen das Schicksal von verrückten Ideen, dass sie natürlich dann von anderen Leuten nachkriegen und dann wird man nicht erwähnt. Aber ich meine, das ist ein Szenario, das mir sogar sehr am Herzen liegt. Und ein anderes Szenario ist, dass man sagt, dass vielleicht überhaupt unsere Gravitationstheorie, wie gesagt, extrem spekulativ, ja, überhaupt so umformuliert werden müsste, dass Krümmung mit fraktaler Dimension gegenzurechnen ist, ja. Also, dass etwas, was besonders gekrümmt ist, unter Umständen eine niedrigere fraktale Dimension hat, ja. Dass man sozusagen glaubt, man ist in einem gekrümmten Raum, aber in Wahrheit ist man in einem Fraktal drinnen, ja. Und ich habe jetzt, also unlängst, das ist, glaube ich, einer meiner verrücktesten Arbeiten, ja. Unlängst jetzt, also gerade vor ein paar Monaten publiziert, da gibt's deutsche Forscher, die gefunden haben, dass die Elastizitätstheorie sehr ähnlich ist wie die allgemeine Relativitätstheorie. Also man kann das geometrisieren, ja, Fehlstellen kann man geometrisieren. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass wenn Sie eine Krümmung im Raum haben, ja, dann können Sie Folgendes machen: Sie können dann eine zweidimensionale Fläche sozusagen krümmen, indem Sie mehr Stuff dazugeben, also mehr, indem Sie das aufbauschen. Da müssen Sie aber mehr Papier dazugeben, wenn Sie das mit Papier machen wollen. Ja, also Sie können nicht, Sie müssen immer was dazugeben. Also Sie müssen diese Fehlstellen sind immer dann, also um die Relativitätstheorie, die normale noch zu modellieren, ponderable Materie, das ist natürlich verpönt, ja, weil das hat der Einstein abgeschafft, ponderable Ma Materie dazugeben. Aber Sie können jetzt eins machen: Sie können nicht dazugeben, sondern Sie können was wegnehmen, nicht? Und da habe ich jetzt eine Arbeit geschrieben, Space-Time, also irgendwas mit Mengerschwamm, ja, Antigravity in a Menger-Sponge, ja, also der Menger-Schwamm ist eine mathematische Konstruktion, ja, da kann man auch lang drüber reden, ja, eine faszinierende Geschichte, wo Teile rausgeschnitten werden, ja, also so ein dreidimensionales, also ein Fraktal, was in höheren Dimensionen existiert. Und je mehr sie rausschneiden, da können sie unter Umständen Antigravitation erzeugen, nicht? Wäre eine Möglichkeit. Ich sage natürlich nicht dazu, wie Sie das machen können, nicht? Sie können versuchen, den Casimir-Effekt zu nehmen, also da an der Permeabilität des Raumes zu ändern, an dem Brechungsindex des Raumes. Ja,
Ja,
da
genau, Sie
gibt's auch.
beschreiben auch der Casimir, also ich muss sagen, ich kann dem jetzt ein bisschen schwer folgen, aber ich
Ja.
fasse das für mich ein bisschen zusammen, also vor allem wenn dann mit dem fraktalen Raum, da steige ich ein bisschen aus, aber
Naja, eben, das will niemand wissen, nicht? Und das brauchen sie auch
nein,
nicht
ich verstehe
wissen.
es halt nur nicht ganz, aber
Ja.
im Prinzip, sie verändern den Raum, um so dann sich quasi schneller durch den Raum bewegen zu können, durch den echten.
Genau.
Also und da, also das ist so irgendwie der Ansatz, wenn ich das jetzt richtig
Ja.
verstehe. Und
Dass ich sozusagen von A nach B weniger Raum habe, nicht?
weniger Raum habe. Sie stauchen den irgendwie zusammen.
Ja.
Und der Casimir-Effekt, der hängt,
Das ist ja eine
da geht es um
Möglichkeit,
Massenabnahme. Also damit könnte man dann.
im Kleinen den Raum auszudünnen,
Das
nicht?
heißt, und das kann man dann ausdrücken, indem dass sich halt die Masse, aber wenn die Masse jetzt abnimmt, dann würde auch die Trägheit abnehmen, oder? Das heißt, die.
Ja, nur das kennen Sie, also ich habe eine Arbeit geschrieben zusammen mit dem Peter Melloni, also das ist ein ziemlich bekannter amerikanischer Autor. Also der genau solche Sachen gemacht hat in Los Alamos. Ja, und das können sie aber nicht messen. Ja, also das Problem ist, dass der Quanteneffekte vermutlich es verhindern. Das sind alles so kleine Sachen, ja. Das können sie nicht messen, das
Also
können sie
kommt
auch
man auch
nicht
nicht weiter mit
verwenden.
dem Casimir-Effekt.
Man kommt nicht weiter. Man kann,
Townsend
naja,
Brown wird.
ich will nichts an, ich will, na, ich will nichts ausschließen, aber momentan wissen wir nicht, wie es geht. Ja. Also aber wir tappen genau wie der Popper sagt im Dunkeln, nicht?
Über Townsend Brown gibt es sehr viele Gerüchte. Also die einen sagen, na, der hat gar nichts gemacht, die anderen sagen, der hat sehr viel gemacht, aber ist dann halt quasi
Dazu kann ich nichts sagen.
gar nichts leider. Oh je.
Ich könnte eher früher mehr sagen können, da habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber das wäre unqualifiziert. Ich glaube nicht, dass es der wahre Jakob ist, um Einstein zu zitieren. Übrigens gibt's ein wunderbares Interview von einer wahrscheinlichen, vielleicht behauptet sie, Mitarbeiterin vom Einstein. Das war eine junge Studentin, die beim Einstein war und die angeblich UFOs gesehen hat. Das sollte der eine oder andere sich auch anhören. Nicht? Der Einstein hat ja, der wurde ja angeblich gefragt, das habe ich auch zitiert, das hat mich fasziniert. Der Einstein wurde gefragt, was er von diesen Washington Flyovers hält. Ja? Und der hat auf offiziellem Briefpapier vom Institute for Advanced Studies dann geantwortet, these people have seen something, what it is, I don't know and I don't want to know.
Das verstehe ich nicht.
Ja?
Ich weiß, ich kenne das Zitat, das finde ich total doof. Hat er das wirklich
Ja,
gesagt?
naja, also ich habe das, wenn das authentisch ist und es zweifelt nie, sagen wir so, es zweifelt niemand an. Ja, das ist die Frage, was ist zu glauben? Ja, heutzutage, ich
Ja.
meine, die früheren Fürsten haben ja alles gefälscht, nicht, um an Land zu kommen, nicht? Und heute wird auch viel gefälscht,
Ja.
nicht? Aber wenn das Zitat stimmt, immer relativ zu dieser Annahme. Ja, die ich nicht verifizieren kann, aber ich habe ein bisschen nachgewassert und es klingt plausibel, ja. Es gibt da Recherchen, wo der Einstein hat gesagt, ich gehe nie wieder nach Deutschland, ist aber 1952 in Deutschland gewesen, ja.
Nee.
Na, da gibt's, das sind ganz interessante, biografische Details vom Einstein kurz vor, also jedenfalls, ich meine, das ist ja genau das Gegenteil von diesem aufgeklärten Bild, von dieser gelassenen, heiteren Aufgeklärtheit, die der Einstein von sich selber versucht hat zu generieren in der Öffentlichkeit. Ja? I don't want to know. Na, was ist das für? Das ist ja
Ja,
antiwissenschaftlich. Ja?
absolut.
Also das ist also meiner Ansicht nach, das ist eine wilde Spekulation. Ja? Meiner Ansicht nach ist der Einstein ziemlich verbittert worden nach einiger Zeit. Weil erstens einmal hat er glaubt, dass die Einstein-Gleichung, also die Relativitätstheorie, dass die halten, ja. Und mit Lösungen, die dann aufgekommen sind von Gödel, also wurde dieses Konstrukt zumindest problematisiert, ja. Also wenn eine Theorie kuriose Lösungen zulässt, ja, dann kann man erwarten, dass sie, man kann natürlich sagen, ja, die Anfangsbedingungen sind nicht da und die Randbedingungen sind nicht gegeben und so weiter. Aber trotzdem, dann ist das ein bisschen ein Dämpfer, nicht? Dann kann man erwarten, dass man sagt, es gibt dann eine neue Theorie, die das vielleicht ausbügelt, diese Kuriositäten, ja. Oder es gibt die Möglichkeit, diese Kuriositäten technologisch auszunutzen. Das ist wieder eine andere Frage. Also das ist die eine Seite, ja, wo er frustriert war. Ja. Da gibt es in späten Jahren, schreibt der Gödel eben in Einstein auf die Gödel-Lösungen geht er, glaube ich, gar nicht ein. Aber ich bin kein Einstein-Experte. Also die verdrängt er. Ja. Und genauso, glaube ich, verdrängt er diese anderen Sachen. Wenn das authentisch ist, ist der Einstein eigentlich in späten Jahren jemand, der draufkommt, wie wenig wir wissen. Ja. Und wenn man diese Behauptungen glaubt von dieser Dame, die ziemlich seriös klingt. Das war eine sehr intelligente Studentin. Und der Einstein war natürlich auch Frauen. Er war vielleicht nicht so erfolgreich wie der Schrödinger, ja. Aber Also der Schrödinger war ja Frauenheld, nicht? Aber der Einstein war ja auch der Weiblichkeit nicht abgeneigt, nicht? Und das war, glaube ich, die einzige Studentin, nicht? Es waren viele männliche Studenten und die hat er mitgenommen. Sie selber in diesem Interview bezeichnet sich als Einsteins Pet, ja,
Ja, genau, ich kann mich das
als
erinnern,
Maskottchen, nicht?
ja.
Und also das klingt unheimlich, also ich finde, dass die Frau unheimlich intelligent und authentisch durchkommt, ja. Und die hatte auch nichts davon, ja. Also, es kann natürlich alles konstruiert sein, aber das ist irgendwie beeindruckend, dieses Interview, ja. Dass die also sagt, sie hat irgendwelche Crashes gesehen in Lagerhallen, so ein eiförmiges, geöffnetes Objekt und so. Das ist genau das,
Ja, schon
was
wieder
man
eiförmig,
eigentlich,
gell?
ja, bei Roswell, nicht? Wieder, das deckt sich ja sehr mit diesem Roswell. Das könnte alles passiert sein, nicht? Und ich meine, man muss sich vorstellen, es sind alles natürlich Science Fiction, aber sehr spannende Vorstellungen, nicht? Amerika ist als Großmacht aus diesem Zweiten Weltkrieg entsprungen, nicht? Unangefochten mit der Atombombe im Hintergrund, ja? Die
Ja.
waren the Masters of the Universe, ja? Und so ein Freund von mir, der Christian Scheib-Müller, hat ein Gedicht gemacht, wenn ich das zitieren darf, was eben genau die Situation mit den UFOs charakterisiert, nicht? Er glaubt, er ist der größte Dentist der Galaxie, doch weiß er nichts von den wahren Verhältnissen, nicht? Also, die haben glaubt, vielleicht sie wären jetzt the Master of the Universe und haben den Dämpfer bekommen, ja?
Ja, mein
Und es ist
Remski schreibt, Albert hat sicher auch einige Dinge gesagt, um lästige Frage abzuwimmeln. Der wollte das sicherlich wissen. Ja, alles Spekulation.
ja.
Polygon fragt, was hält Karl vom Äther?
Naja, der Einstein selber hat ja ein Buch geschrieben, also nicht ein Buch, ein Artikel, Ether and Relativity Theory, nicht? Wo er eben genau beschreibt, dass er ponderable Materie ablehnt, also so Mikrostrukturen,
Was ist
aber dass
ponderable
der,
Materie? Entschuldigung.
naja, ja, das, ja. Ich hab mir heute das überlegt, ich hab's vor einem Monat verstanden, ja. Also
Okay.
der schreibt, und ich hab's auch selber nur einmal reproduziert. Also ich glaube, mit ponderable Materie meint der Einstein etwas, was die alte Vorstellung des Äthers ist, ja.
Aha.
Also er beschreibt es sehr schön in diesem Artikel. Man sollte das Original lesen vom Einstein. Also wo er eben sagt, wir haben jetzt einen neuen Äther, aber der ist nicht ponderabel mehr, sondern, also der hat keine Mikrostruktur irgendwie, ja. Er hat dann so eine Analogie von irgendwas, was im Wasser schwebt. Also da schwebt nichts im Wasser, es gibt keine Mikrostruktur, es ist alles mathematisiert. Das halte ich für einen sehr gefährlichen Gedanken, ja. Wenn in der Physik zu viel Symmetrie und Mathematik, ja, also es gibt ja diesen berühmten programmatischen Aufsatz mit W. von Wigner, nicht? The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences, nicht? Die Frage, warum überhaupt Mathematik effektiv ist, ja. Ein Freund von mir in New York hat jetzt gerade einen Artikel, ist jetzt gerade am Schreiben, also hat mir gerade einen Artikel geschickt von ihm, wo er das genauer behandelt, warum das so sein kann für die Stanford Enzyklopädie of Science. Aber meiner Ansicht nach, ja, in der Physik, wenn man zu sehr dem Formalismus nachhängt, ja, das ist immer gefährlich, ja, weil die Physik ist immer irgendwie anders, ja. Aber jedenfalls, gut, also um noch einmal auf die Frage mit dem Äther zurückzukommen. Der Einstein sagt, es gibt einen Äther, aber der besteht nicht aus ponderable Materie, nicht so wie sich der Lorentz das vorstellt und der Poincaré vielleicht, und wie wir uns das alle früher vorstellen, sondern der ist irgendwie mathematisierter und weniger, wie soll ich sagen, irgendwie materieller, ja, als wir uns das früher vorgestellt haben. Der Dirac hat einen Artikel geschrieben, einen winzigen Artikel in Nature, ist er ein Ether? Und ich kann mich erinnern, also ich war damals in der Friedensbewegung tätig, also und da hat es eine Konferenz gegeben, da waren alle diese berühmten Leute da, und ich habe mich selber eingeladen. Das war 1983 oder 84. Da habe ich sogar einen Artikel im Kurier geschrieben dann drüber. über diese Konferenz. War eine fantastische Konferenz von Tsichichi organisiert in Sizilien. Ja, ich kann mich erinnern, so wie, den Flug habe ich selber organisiert, sonst war Invitation only. Also wir haben dort sehr gut gelebt, weil der Andreotti da auch dort war. Und da war der Dirac da. Und der Wigner war auch da, mit denen bin ich an einem Tisch gesessen, das muss man sich vorstellen, ja. Und der Dirac, und ich habe dann, damals habe ich natürlich schon den Äther sehr stark, habe ich interessant gefunden, weil wie gesagt, der Dirac hat eben geschrieben, ist der ein Ether, ja. Das kann man übrigens alles nachlesen in Archive, in meinem neuen Artikel, ja, da brauchen nur das Wurzel Arxiv eingeben, und Menger Sponge oder so, dann kommen sie auf den Artikel, der ist umsonst sich downzuladen, und da stehen diese Referenzen alle drinnen. Und ich bin auf den Dirac zugegangen, in einer Pause, ja, eben nicht beim Essen fragen traut, weil da haben zu viel Leute zugehört und die haben über andere Sachen geredet. Übrigens, der Dirac hat einen wunderbaren Vortrag gehalten über die völlige Sinnlosigkeit von thermonuklearen Kriegen. Ja, also traumhaft. Aber jedenfalls bin ich auf einem zugegangen und habe ihn gefragt: Professor Dirac, what do you think of the ether from your perspective at the moment? Und der hat mir völlig konsterniert angeschaut. Also auf die Frage hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Und dann hat er gesagt, my young friend, throughout my entire life, I was only interested in the electron equation. Ja. Und dann haben sie uns fotografiert. Wir waren dann irgendwie, also er hat nichts gesagt. Aber damals, also früher hat der Dirac auch sich die Frage gestellt, ne, ob es nicht einen Äther gibt. Das ist auch nicht ganz von, sozusagen, wenn man die Entwicklung der Quantenfeldtheorie à la Dirac sieht, die frühe Entwicklung, war das naheliegend, weil er hat so eine Art Festkörper angenommen, ja, der gefüllt ist und da gibt's Elektronen und Positronen und die Positronen sind dann die Fehlstellen dieses Festkörpers und so weiter und so fort. Also, ich würde sagen, der Äther ist nicht, das ist eine Vorstellung, die vielleicht transformiert wiederkommen wird, so wie der Einstein das gesagt hat. Nicht? Man sagt immer, der Einstein hat den Äther ausgemerzt, aber das ist nur teilweise davon. Er hat dann eben, wie gesagt, selber eine andere Sichtweise des Äthers promoviert. Nicht?
Meine Frage jetzt auch, in welcher Art ist das für unser heutiges Thema, also UFOs und jetzt vor allem, wie kann man diese Effekte replizieren, interessant. Ich meine, der Äther wird immer wieder genannt im Bereich der sogenannten freien Energie oder alternativen Energieerzeugung. Aber wenn man den Äther jetzt, also wenn der in der Form existiert und man ihn beschreiben könnte und dann vielleicht auch manipulieren könnte, käme man dann da in die Richtung des von Ihnen vorher diese Theorie, die Sie genannt haben, wo der Raum komprimiert wird, könnte man, wenn man den Äther beherrscht, quasi den Raum komprimieren und dann...
Ja, das ist eine Art ponderable, das ist das, was der Einstein nicht möchte. Nicht? Das ist eine Art ponderable Äther. Nicht?
Also, und das möchte der Einstein nicht und deshalb interessieren ihn auch UFOs nicht, weil dann die machen dann genau
ja,
das.
Der Spaß. Einstein, ja, der war am Ende seines Lebens, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, wenn ihm etwas geritten hat. Vielleicht waren es ihm wirklich triviale Sachen, dass er, aber sonst hätte er vielleicht nicht zurückgeschrieben. Nicht? Meistens schreibt man nicht zurück, wenn man. Aber der Puthoff ist da sehr, sehr dahinter. Nicht? Der hat ein paar Artikel geschrieben fürs Reflektor und da gibt's auch diese Artikel, die im Rahmen von ETIP entstanden sind. Ja.
Aber das wäre jetzt der Zusammenhang, also dass man, wenn man den Äther manipulieren kann, dass man dann schneller als das Licht reisen könnte zum Beispiel.
Naja, wenn's die Permeabilität und Suszeptibilität, also wenn's den Brechungsindex des Äthers verändern, ja, in die richtige Richtung, dann haben sie auf einmal schneller als das Licht, ne? Dann können sie auf einmal superluminal, wenn sie den Brechungsindex verändern, in einer bestimmten Weise, nicht so wie wir heute den Brechungsindex verändern, ja, also da gibt's Diskussionen über Gruppengeschwindigkeit, Phasengeschwindigkeit, Informationsgeschwindigkeit, ja. Da sind die Fetzen geflogen. Ja, es hat dann ein Nimtz, hat der, glaube ich, geheißen, ein Experimentalphysiker, der hat gesagt, er kann durch einen Wellenleiter die Mozart-Symphonie schneller übertragen als das Licht und so. Und dann, das, ja, also das.
Ja, interessant, ja. Ich meine, also, wenn man dann interstellare Reisen macht, muss man ja auch kommunizieren können. Ne? Da habe ich ja vor Jahren schon irgendwie über das sogenannte Gravitationstelefon berichtet. Das ist dann wieder irgendwie verschwunden, aber das wäre dann vielleicht auch so ein Ansatz, ne? Wo man ja über Gravitationswellen irgendwie Informationen überträgt und die dann irgendwie über Longitudinalwellen, glaube ich, funktioniert. Und ach ja, da kann ich nur dementieren. Ich lasse es lieber. Aber
darf ich noch einen Gedanken sagen, der ein bisschen wenig zusammenhängt damit, aber der mir jetzt wieder eingefallen ist. Wir müssen auch sehen, wir müssen ein bisschen empathisch auch gegenüber den, nicht nur gegenüber der Bürokratie sein, ja, sondern auch
zum Grad, ja.
In gewissen Rahmen, nicht? Ja. In gewissen Rahmen. Aber also, ja, gut. Aber wir müssen auch ein bisschen empathisch zu diesen, wenn es die gibt, zu diesen Besuchern sein, ja. Weil, also wir können, das hat jemand um 1900 gesagt, ne? Der Ford, der hat gesagt, warum sollten die mit uns Kontakt aufnehmen, ja? Wir müssen uns das vorstellen, nicht? Wir glauben immer, wir sind so wichtig, dass man Kontakt aufnehmen, dass mit uns Kontakt aufgenommen wird. Aber es könnte ja eine Non-Fraternisierung sein. Ne? Das war ja bei den Alliierten so, nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es die Policy of Non-Fraternization. Ne? Und also auch in Österreich, bei den Franzosen und so. Ja.
Also und ja, so. Auf das möchte ich zum Ende, ich möchte jetzt noch ein bisschen bei der Physik bleiben, am Ende dann vielleicht noch solche Gedanken. Ja. Es kam dann noch die Frage, gut, Schauberger werden Sie jetzt wahrscheinlich auch vielleicht gar nichts dazu sagen können, dem werden ja auch nachgesagt, dass er da irgendwelche Effekte entdeckt hätte, wo, also mit Repulsinen.
Ach so, ja, das ist der im
der Wasserforscher aus der auch in den 50ern dann in Amerika war und dann als gebrochener Mann zurückkam und dann nach wenigen Monaten gestorben ist. Ja, da
kennen Sie sich besser aus. Ich möchte dieses Haus besichtigen, Herr. Der hat ja eine richtig schöne Jahrhundertwende-Villa, nicht, oder?
Aber die findet es nicht so interessant. Interessant an ihm finde ich seine Forschungen. Also ich habe mit Schauberger habe mich sehr viel beschäftigt. Ich habe auch versucht, seine Schwemmanlagen einmal zu finden in der Steiermark. Gibt es da angeblich welche? Also der hat sich halt mit Wasser und mit dieser Struktur und mit Implosion statt Explosion und so weiter. Mhm. Aber und angeblich hat er dann, ist er dann gezwungen worden in irgendeinem, ich glaube in Dachau musste, oder gezwungen, weiß ich nicht, vielleicht hat er die Gelegenheit ergriffen, dass er da forschen hat können. Aber ich glaube, es war schon ein bisschen Zwang dabei.
Das waren alles, zum Beispiel, es hat an Entwickler gegeben von Antrieben, der dann in der Sowjetunion gelandet ist, ja, diesen Doppelrotator, das waren alles SS-Angehörige. Ich weiß nicht, ob der Schauberger,
der war nicht bei der SS, soweit ich weiß, aber der hat eben dann an Repulsinen geforscht und da ist ihm dann irgendwann eine durchs Dach quasi abgehaut und, keine Ahnung, aber, das sind halt also experimentelle Ansätze, ne? Das ist ja das, was man Tesla nachsagt, dass da halt irgendwelche experimentellen Ergebnisse gegeben hat. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man im Experiment Dinge bewerkstelligt, wozu man halt keine Theorie hat, aber man dann halt einfach lernt, damit umzugehen. Halten Sie das für möglich?
Ich sage Ihnen, nein. Okay. Nein. Weil meine Kolleginnen und Kollegen, die sind ganz gierig auf genau sowas. Ja, sowas würde, also ich meine, die Leute, also wenn ich das jetzt einmal so sagen darf, die Leute zum Beispiel in der Quantenmechanik sind natürlich sehr an Quantenphänomenen interessiert und das zu ergründen. Ja, aber was die alle noch viel spannender finden würden, wäre, wenn sie endlich einen Effekt finden würden, den die Quantenmechanik nicht voraussagt. Ja. Ja. Aber bis jetzt haben sie nichts gefunden. Ja. Wir sind
gar
über 100
nix.
Jahre, über 100 Jahre Quantenmechanik und die Quantenmechanik steht da wie eine makellose Theorie. Ja, jung geboren wie aus den Eiern. Ja. Also wie aus dem Ei gepellt. Ja, wie aus dem Ei entschlüpft. Ja, und also die wären, also wenn man da irgendwas finden würde, was reproduzierbar wäre, ja, Glauben Sie mir, die Physiker würden sich darauf stürzen. Jetzt kann man sagen, ja, aber sie kriegen kein Forschungsgeld und so weiter. Ja, das mag sein, ja. Aber wenn man es leicht erzeugen kann, ohne viel Aufwand, dann glaube ich, würden sie sich die stürzen drauf, weil das wäre ja, das wäre sofort ein Nobelpreis, ja.
Timer. Also
Bitte?
der Herr Timer, der ja rotierende Massen erforscht hat und dort eine Massenabnahme gemessen hat, haben Sie sich damit
Angeblich. Na,
angeblich?
das sind alles, wie gesagt, ich bin durchaus bereit, mir sowas anzuschauen, aber nur, ja, also, es ist halt so, dass das bis jetzt Behauptungen sind, die man halt, es ist leider, es ist frustrierend. Wahrscheinlich werden Ihre Zuhörer frustriert sein, wenn sie mich hören, ja.
Naja, es
Aber,
ist halt so, wie es ist. Das ist jetzt egal. Also
mit gleichschwebender Aufmerksamkeit, ja. Also,
ja.
wenn jemand, gerne, ja. Ich habe auch immer gesagt, ja, wenn die glauben, sie schweben, dann sollen sie mir das zeigen, ja. Ich bin gern, also ich suche ja auch nach etwas, ja. Wir in der Wissenschaft, wir sind ja nicht lauter Konformisten, die das Gegebene, es gibt viele Konformisten in der Wissenschaft, ja. Aber es gibt verdammt viele Leute, die liebend gerne etwas nicht konformistisches machen würden. Aber also ich bin ein typisches Beispiel. Ich habe immer versucht, das Außerordentliche zu suchen, jetzt auch bei den UFOs, nicht? Dass man sozusagen einen Kanal findet, der vielleicht noch mehr, noch größerer Technologie sucht. Ja, das ist, aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass man in der Zeit eben die Physik auch betreibt, die den Leuten nutzt, ja. Also, das ist immer schwierig, ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Aber glauben Sie mir, es gibt viele Physiker, die liebend gerne solche Phänomene ergründen
Ja, natürlich. Ich
würden.
meine, das ist das Interessante, sehr klar. Treuer Zuhörer schreibt dem Tarek, ist es das egal, dass wir frustriert sind? Nein, es ist mir überhaupt nicht egal, aber es ist halt leider so, wie es ist. Also, wenn ich schätze ja auch Ihre Aufrichtigkeit, dass Sie da halt das sagen, was Sie sagen können, und mehr kann man halt auch nicht sagen. Also, aber man kann natürlich anderer Meinung sein. Hessdalen, jetzt, weil das auch die ganze Zeit schon im Chat gekommen ist, haben Sie sich damit schon mal auseinandergesetzt? Gibt es da?
Ich habe die Filme gesehen. Ja. Also meiner Ansicht nach müsste man, aber das ist, wir sind in einer Pattsituation und ich glaube, die versuchen jetzt kicking the can down the road again. Ja, wir brauchen eigentlich jetzt Daten vom Militär. Ja, die kriegen wir nicht.
Generell zum
Rohdaten.
UFO-Phänomen, meinen Sie?
Ja,
Ja,
ja.
natürlich. Ich
Wir
finde,
brauchen die ordentlichen Daten. Ich meine,
ja.
die werden sagen, ja, wir müssen da die ARO, ja, wir müssen da jetzt neue Daten sammeln, die NASA. Die
Genau.
existieren ja alle schon. Ja,
Ja,
das ist ja
genau.
lächerlich.
Sie sprechen mir aus der Seele. Also ich finde es zwar total nett, der Avi Loeb zum Beispiel, der da diese Initiative gestartet hat, wo sie jetzt selbst quasi Kameras aufsteuern
Ja.
und so weiter. Aber als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ist ja nett, aber wie oft wollen wir denn noch jetzt mühsam Daten sammeln? Es
Genau.
gibt doch schon so viel.
Ja.
Wenn wir da weiterkommen wollen, müssen wir das auf den Tisch legen und dann einfach uns
Ja.
anschauen. Und wenn wir das
Ja.
nicht tun, dann werden wir halt nicht weiterkommen. Das hilft halt nichts.
Und also mein Vorschlag wäre
Leider.
eben gewesen, bei der Goldhaube zum Beispiel, jetzt ganz konkret, ja, zu sagen, wir brauchen ja nicht genau die Rohdaten, das war ja früher auch so, ne? Da hat man die GPS-Daten, hat man downgegradet, nicht? Dass man braucht ja nicht genau wissen, auf welcher Auflösung die Goldhaube funktioniert. Ja, wahrscheinlich wissen es die Adversaries ohnehin, ja. Aber ich meine, dann sollen sie uns wenigstens die Daten geben auf 100 Meter genau oder so, ja.
Naja.
Aber auch das kriegen wir nicht und das ist irgendwie frustrierend, nicht?
Sehr frustrierend. Eine Frage im Chat von Bla Bla Blub heißt der Teilnehmer. Kennen Sie was sagt der Gast zu den Arbeiten der Universität Kopenhagen am Südpol zur Quantenschwerkraft?
Die kenne ich nicht.
Okay.
Die kenne ich nicht. Es gibt am Südpol gibt's ja dieses Gerücht, nicht, dass da so ein Loch
Tom
existiert und
Stoddart
so.
sei da der Verfasser der Papers. Okay.
Nein, das kenne ich leider nicht.
Aber Sie haben da eben wirklich was Interessantes angesprochen. Also wir taten da also die Daten existieren, die werden doch auch von irgendwem erforscht. Das gibt's doch nicht, dass die einfach nur so herumliegen, oder?
Ist das? Ja, aber gehen wir einmal davon aus, nehmen wir mal an, dass das UFO-Phänomen real ist. Ja.
Ja.
Das würde mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit einmal annehmen. Ja.
Ich auch, ja.
Ich kann es nicht beweisen, ja, und so weiter. Aber gehen wir mal davon aus. Dann brauchen die auch nicht, die screenen wahrscheinlich die Flugbewegungen oder so. Aber im Grunde genommen, wenn es einmal bewiesen, wenn es einmal hands-on UFO irgendwo ablagern, wie bei Lockheed Martin in irgendeiner Lagerhalle, dann brauchen sie das und das gar nicht mehr beweisen. Ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist verlorene Liebesmüh. Dann müssen sie eher schauen, naja, wie funktioniert das Ding, nicht? Und wie können wir das zum Fliegen kriegen und so weiter, solche Sachen, nicht? Also es ist, wir sind von außen, hämmern wir auf den Eisberg drauf, ja. Und diese E-Tip hat versucht, da hineinzukommen, ja. Also diese Gruppe, nicht? Um ein
Puthoff.
Ja, Puthoff. Und der Davis, der Dr. Eric Davis und so, ja. Und die haben halt versucht, da rein und nicht, aber im Grunde genommen, und das Problem ist auch, wahrscheinlich haben die auch schon viel mehr gesehen, ja. Nur offensichtlich, also wir drinnen, wir draußen und die drinnen, nicht? Aber die sind auch nicht ganz drinnen. Also das ist ein bisschen eine Patz-Situation und das ist auch verständlich, dass das eine Patz-Situation ist. Ja, ich verstehe es ja auch. Ne? Schauen wir mal, was rauskommt. Ich glaube, dass in letzter Zeit schon einiges in Bewegung geraten ist. Nicht? Man sollte das nicht unterschätzen.
Ich glaube, da ist ein Riesenfass geöffnet worden und das ging so leicht an einem zu. Aber
ich halte den Crash persönlich für ein großes Glück für uns, nicht? Weil der ist nicht korrumpierbar. Ja? Der ist durch seinen Charakter her vielleicht einfach in der Lage.
Also Moment, also wenn man Dark Journalist, Daniel Liss, der hat anscheinend mit ihm 3 Stunden telefoniert und also Grush scheint da so ein bisschen unter der Ägide von dem Herrn Mellon zu stehen.
Mhm.
Naja. Also so ganz tun, was er will, kann er nicht.
Das kann er sowieso nicht,
ist ja klar. Aber ja, ich weiß es nicht. Also,
ja, ich meine, man kann natürlich alles, das verstehe ich, ja. Und das ist, ja, ich meine, auch bei Mellon fällt mir halt auf, der Mellon müsste ja so und so viel schon gesehen haben, ja.
Die müssten alle schon unglaublich viel gesehen haben. Also, wenn das nicht alles ein riesen Nothing-Burger ist, also dann ist da halt auch ganz viel Verarsche dabei. Also, um es jetzt einmal ganz klar auszusprechen.
Das ist, nicht, und das, und es ist ja auch kein Zufall. Also, in dem Sinne, wenn man jetzt für einen Nothing-Burger argumentiert, ja, müsste man ja sagen, der Elizondo ist ja Counterintelligence, ne? Der ist nicht, also, der ist ja eher.
Ja, natürlich. Counterintelligence ist meiner Meinung nach ganz eine schlechte Quelle. Ist die schlechteste, die es gibt.
Ja.
Also kann man einfach in die Tonne treten. Ich meine, da kommen so viele, also Richard Doty ist ja auch Counterintelligence. Ich glaube, Richard hast du im Vornamen. Mhm. Ist ja wurscht.
Ja.
Und also und die sind alle Counterintelligence. Also irgendwie, da kann man einfach sagen, ja, danke, ciao. Ich meine, vielleicht eine Zeit dazwischen noch ein paar interessante Sachen, aber dann so viel Blödsinn dazu, dass das im Endeffekt nur mehr verwirrt. Aber nein, die werden gehuldigt, die sprechen alle auf allen, plötzlich hast du auf allen UFO-Kongressen die CIA-Typen und die Counter-Intelligence-Typen. Ich meine, ich glaube, Dram, das kann ja nicht, aber okay, bitte.
Und es hat ein guter Bekannter von mir geschrieben, der Professor Frank, Ökonomie der Aufmerksamkeit, nicht? Man soll nicht unterschätzen, abgesehen davon, dass man Aufmerksamkeit monetarisieren kann, also zu Geld verwandeln, ja. Aber Aufmerksamkeit ist auch ungeheure, diese Wertschätzung, die man kriegt, dass andere Leute zuhören, ja. Also das ist etwas, was wir, es ist sehr, sehr verführerisch, ja. Das ist auch bei Physikern so. Also, Sie haben jetzt den Avi Loeb erwähnt, nicht? Also, ich glaube, der genießt da, dass er auf einmal so viel Aufmerksamkeit kriegt, nicht?
Ja,
Das,
schön für ihn, aber interessiert mich überhaupt nicht. Aber
ja, man kriegt da richtig mit, nicht? Dass er
ja.
das vielleicht,
Ja, schön,
ja.
aber eher sympathischer Typ, aber pff,
Ja.
ja. Christian aus H. zum Beispiel schreibt, das Militär hat sich lange genug als unkooperativ bewiesen. Man lässt uns ja gar nicht mal freie Energie erforschen. Wenn man dann noch die aktuelle politische Lage bedenkt, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also freie Energie ist halt auch wieder so ein Thema. Hängt da, glaube ich, alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Aber gut, das ist jetzt wieder ein völlig anderes Fass. Das will ich jetzt wirklich nicht aufmachen. Obwohl, es hängt zusammen. Also, Greer bringt diese Dinge auch immer
Ja,
sehr
ja.
stark. Und ich finde, das macht total viel
Aber ich
Sinn.
glaube,
Aber.
aber sozusagen die Vorstellung, ich möchte es nicht gegen diesen Hörer, aber die Vorstellung, dass das Militär was gegen freie Energie hat, also
Nein, ich glaube,
ich
nein,
glaube.
das glaube ich nicht. Aber. Wenn es das gäbe, dann wäre es wahrscheinlich wirklich eine sehr gefährliche Sache.
Ja.
Also wenn man einen Laser mit so einem Ding hat, das auf kleinsten, also wenn man da wirklich so einen freien Energiegenerator hat, der aus dem Nullpunkt fällt, was immer das genau ist, da jetzt praktisch beliebig viel Energie ziehen kann, dann wäre das, also könnte man Strahlenwaffen bauen, wo es da, also
Ohne
das
Ende,
ist
ne?
nicht mehr lustig
Ja.
dann, ja.
Ja,
Weil
oder auch schnelle Fortbewegung, nicht?
Oder
Also,
schnelle
ich meine,
Fortbewegung und
das
naja,
würde die
vielleicht
Frühwarnzeit verringern und so,
und
ja.
so weiter und so fort. Aber gut,
Ja.
wenn man sich anschaut, was diese Tic-Tacs können, dann irgendwer, ich meine, es ist doch komisch, irgendwer hat ja diese Technologie. Ne? Oder? Ich meine, das ist doch, also die Tic-Tacs gibt es, da gibt es ja auch wirklich diese Radardaten. Würden Sie nicht auch.
Na, 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 na. Die Radardaten gibt es in der Behauptung vom Herrn Day. Von Day heißt der, glaube ich, nicht, oder? Day. Na, der hat das doch gesagt, nicht? Aber die Radardaten wurden, also dann gibt es ja nicht Übereinstimmung zwischen dem Fravor und dem und diesen beiden die auf diesen Spy-One-Radarstation waren, nicht? Die einen sagen, die Radardaten wurden abkassiert, der Fravor sagt, es wurde nichts abkassiert. Ja, da gibt es Inkonsistenzen. Also es gibt
Aber
diese Radardaten, gibt
die
es,
haben sich dann
nein, die gibt
unglaublich.
es nicht. Die gibt es
Okay,
nicht.
das heißt, es ist auch nicht erwiesen, dass sich die in solchen schnellen Zeiten
Nein, nein, nein,
von
das ist eine
80
Behauptung,
Kilometer Höhe
wenn
oder was
man,
auf Meeresoberflächen.
also ich hab
Okay.
jetzt keinen, also ich habe jetzt keinen Grund, nicht dran zu glauben, aber
Aber auf
ja.
was ich eigentlich hinaus wollte, also gut, spekulativ, sagen wir, diese Tic-Tacs verhalten sich wirklich so und existieren wirklich so, wie sie da beschrieben werden, von
Ja.
Militärpiloten. Warum sollte sich der vor den Kongress setzen und lügen? Also das sagt er ja wirklich vor dem Kongress unter Eid.
Nein, 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 nein,
Der Fravor sagt das.
ja,
Ja,
aber
er sagt das.
der
Na,
Fravor
Moment,
sagt
Moment.
das, was er experienced hat.
Ja, genau. Und experienced hat er doch, dass diese Dinger sich von 80 Kilometer in wenigen
Ja,
Sekunden
aus
auf.
seiner Sicht. Wenn man den West anhört, dann sagt es, das ist ein Parallaxeneffekt. Daraufhin sagt der Fravor
Parallaxeneffekt,
wieder,
wie? Na,
da
da
braucht
geht
man
es um die
dem
Videos,
West
geht
nicht
es doch.
sagen.
Okay, bei den Videos geht es um
Nein, nein,
Parallax.
nein, 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 nein,
Na.
nein. Also ich habe auch korrespondiert mit dem West. Der West sagt mehr. Der West sagt, der Fravor hat ehrlich geglaubt, glaubt ehrlich, was er sieht, was er gesehen hat, was er glaubt, gesehen zu haben.
Okay.
Ja. Aber das sind Parallaxeneffekte. Und
Na
in
gut.
Wahrheit, die waren viel näher. Die Frage ist, wie nahe und so weiter, welche Bewegungen. Also da kommt man ins, da kommt man in ein Gestrüpp von, also richtig klar sind, also für einen Physiker wären wirklich Radardaten und die gibt's nicht.
Boah,
Ja, es
ja.
gibt, ja.
Okay, also ich war jetzt irgendwie der Meinung, man hätte da schon Radardaten, aber gut,
Na,
ja, gut.
na, 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 es gibt Behauptungen
Aber in den
von Day.
Schweizer Radardaten gab es doch solche Dinge, wo einfach
Ja,
unglaubliche
bei den
Beschleunigungen waren.
Schweizern. Bei
Ja,
den
also,
Schweizern.
auf was ich eigentlich hinaus möchte, irgendwer hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Technologie, die das vermag. Und derjenige hat ja irgendwie das Sagen. Also derjenige, der diese Technologie kontrolliert, und ich lasse jetzt völlig offen, wer das ist, von mir aus Außerirdische, Innerirdische, Überirdische, was weiß der Henker. Aber der hat er dann einen strategischen Vorteil, der trumpft.
Immens ist.
Ja. Das heißt, der hat das Sagen. Das heißt, das
ja, nur wenn das außerirdische sind, die sind an uns wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert.
Das wissen wir nicht. Warum sind sie dann die ganze Zeit da? Warum zeigen sie sich dann die ganze Zeit? Warum nerven uns die seit 100?
Ja,
vielleicht
haben sie ja
eine Agenda. Die sind schon interessiert.
Ja, vielleicht geht es um Interesse, dass wir, aber natürlich, die haben die Oberherrschaft. Das ist wie das, ich meine, Indien, es gibt eine Insel in der Andamanensee, nicht? Die theoretisch im indischen Hoheitsbereich ist, die sind aber autonom, ja, das sind die Sentinelen und die wollen, die sind, ja, ich meine, und Indien schaut, dass die nicht kontaktiert werden, ja, also das ist, vielleicht ist das so ein Zustand, ja, dass die sagen, wir möchten, der Ford hat das gesagt, ja, wieso sollten wir zum Beispiel diplomatische Kontakte mit unserem Hühnerstall aufnehmen? Ja?
Ford, da gibt es ja das berühmte Zitat, ich glaube, Sie bringen das ja auch in einem Buch, We are property.
Genau.
Ich glaube, das sagt er ich habe mal eine Sendung drüber gemacht.
Der Bramsley sagt das
Book of the Damned, ne, da sagt er das, glaube ich. In Book of the Damned gibt es übrigens eine Sendung, Show of the Damned, wo wir den Herrn Ford auseinandernehmen. Übrigens ein unglaubliches Buch, fast unleserlich, aber sehr, 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 sehr spannend und faszinierend trotzdem.
Ja.
Warum das
ist ein interessanter Gedanke, nicht? Es hat von Bramsley gibt's ja so einen ähnlichen Gedanken, der sehr, sehr dunkel, nicht? Sehr dunkel, dass wir Property sind, nicht?
Ja. Also letzter Aufruf, wenn jemand über Skype noch eine Frage stellen will, dann jetzt. Link auf der Startseite. Ja, Sie wollen mit uns nichts zu tun haben. Ja, dann, warum haben Sie dann so viel mit uns zu tun? Und,
haben sie Angst vor uns.
Ja. Nein, vielleicht sogar zu Recht. Wir sind ja schräg drauf, ne?
Ja, wir sind, und vor allen Dingen, wenn wir irgendwann einmal drauf kommen, wie wir zu ihnen kommen. Ja, momentan sind wir noch contained. Ja, wir haben absolute, ich meine, viele Leute meinen, dass unsere Antriebstechnologie gut ist, aber ich bin entsetzt, wenn ich sehe, regelmäßig, wie wir da ins Weltall rasen, ja, also auf irgendwelchen Feuerstrahlen, ja, also das ist sehr unelegant physikalisch betrachtet. Ich meine, wir können es nicht besser, ja, aber ich meine, in dem Moment, wo wir zu ihnen kommen, ja, beginnt das für die eine andere Dimension zu bekommen, ja.
Mit Sicherheit wahrscheinlich, also ja.
Das erleben wir ja gerade hier in Europa, ne?
Aus unserem Vorgespräch, glaube ich, haben wir da notiert, wir sind die Indigenen, die mit einer Hyperzivilisation konfrontiert werden. Genau. Also das wäre jetzt dieses klassische Szenario eben, ne? Aber dann wieder, keine zwei UFO-Sichtungen sind gleich. Also gut, mag daran liegen, dass halt die Erinnerung und die Beschreibungen, ich meine, das sieht man auch bei Unfallbeschreibungen und so, dass die sehr stark variieren. Aber es ist einfach auffällig, ja, die sind vielleicht alle irgendwie so ein bisschen scheibenförmig, aber manche auch kugelförmig und manche sind Quader und manche sind Oktagone und manche sind irgendwas völlig anderes. Eier gibt es ja viele. Ich meine, ist es so ähnlich wie halt bei uns Peugeot und Mercedes und also Autos noch und nöcher gibt und gibt es dann halt da Zivilisationen, die ganz viele UFO-Firmen hat oder was?
Ich meine, das beschreibt eben das beschreibt eben in Sounds from Another Room, ja.
Ja.
Dieser Janus beschreibt es genauso. Mhm. Also der Janus, also ich würde das, was der Janus sagt, hundertprozentig unterschreiben. Ja, also das ist vom Horsley, ne? Diesen Adjutanten vom Prinz Philipp. Der trifft den Janus. Ja, und ich möchte nur einmal sagen, für mich als Physiker, das kann schon alles sein, dass die unterschiedlich sind oder auch nicht, aber ich möchte endlich Daten sehen.
Ja.
Wenn irgendjemand
auch als Nicht-Physiker möchte ich das.
Genau. Ja. Also, nein, aber ich meine jetzt, wenn irgendjemand zum Beispiel behauptet, die gibt's nicht, ja, oder wir tauchen durch, ja. Also, die möchte Daten sehen. Und wenn jetzt die sagen, ja, wir können unsere Technologie, also unsere Sensordaten nicht hergeben, weil dann würde die Gegenseite versuchen, die wüsste dann, welche Sensordaten wir haben. Dann sage ich halt, na, dann macht es bitte so, wie früher beim GPS-Signal, ja, beim Global Positioning System, das wurde ja auch nicht militärisch downgegradet. Ja,
genau.
Da brauche ich ja nicht die fünfte Nachkommastelle, um zu wissen, wie schnell das herumgeht.
Genau. Ja. Nein, das sind alles natürlich nur Ausreden. Also ich glaube, das kann man, oder? Das sind doch Ausreden. Also da gibt es irgendeinen anderen Grund, warum die Dinge nicht veröffentlicht werden.
Naja,
entweder weil sie gar nicht existieren oder weil sie, was weiß ich.
Oder weil es zu mühsam ist, ich weiß nicht. Aber ja. man müsste halt, ein bisschen an Druck erzeugen können und vielleicht passiert es dann irgendwann einmal, dass die sagen, in Gottes Namen, ja, ich meine, ich glaube zum Beispiel nicht, dass das österreichische Militär irgendwie in irgendeiner konspirativen Weise mir die Daten nicht gibt, sondern die denken sich, wie viel Aufwand das ist. Nicht?
Ja.
Und wer kriegt es dann und so weiter und so fort. Nicht?
Ja, jeder, also, dem es halt interessiert, meine Güte. Aber gut, vielleicht.
Die Vorstellung, darf ich nur sagen. Wir sprechen hier über Open Access. Ja, also jetzt in der Wissenschaft beginnt jetzt Open Access ein Thema zu werden. Ja, in einer Weise, das ist ein wieder anderes Thema. Ja, aber die sagen, die Staaten finanzieren die Forscher und die Früchte der Forscher, die Publikationen müssen offengelegt sein und dürfen nicht irgendwie verborgen werden hinter Paywalls. Ja, nur Militär von einem Open Access zu überzeugen. Das ist vielleicht nur mehr andere, aber ich fordere, wenn da irgendjemand, der beim Militär ist, zuhört, den kann ich nur auffordern, sich die Vorstellung einmal von Open Access Daten nur einmal näher zu treten. Das ist nicht so böse, vor allen Dingen, wenn man nicht die volle Qualität dieser Daten braucht. Ne?
Genau. Ja, vielleicht wirklich zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs kommend. Wir nähern uns Stunde 3. Vielleicht noch so ein bisschen eine absurde Geschichte aus der UdSSR. Also wirklich noch aus der UdSSR. Dort hat man also zum Beispiel so Sichtungen gehabt und hat dann Handwaving und Handraising UFO Responses gekriegt. Beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Also man hat dann irgendwie mit den Händen irgendwie irgendwelche Zeichen gemacht oder so.
Ja. Und hat radioaktives Material hin und her getragen, ja.
Genau, man hat ganz bestimmte Aktionen gemacht, man hat zum Beispiel radioaktives Material transportiert und dann sind diese Objekte aufgetaucht und dann mit irgendwelchen Handzeichen haben die dann reagiert. Ne?
Ja.
Was ist das? Was ist das?
Ich meine, das ist kurios, ne?
Kurios.
Das habe ich auch geschrieben mit dem Präsidenten Medvedev.
Medvedev, genau, der über die MIB dann irgendwie da, also über die Men in Black da plötzlich zu fantasieren beginnt.
Ja, aber das ist nicht unsere Men in Black, sondern das ist eine Doku, eine russische Doku.
Ja, 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 ja.
Die kann man sich anschauen auf YouTube
auch. Ja, also auch gut. Medvedev ist jetzt, aber trotzdem.
Ist ein No-Go, oder? Warum? Stellen Sie sich vor, der hätte die Wahrheit gesagt, ja?
Ja, ja, natürlich. Ich will das ja gar nicht ausschließen, ja? Aber es kann ja sein,
dass... Es ist nicht auszuschließen.
Nein, ist es nicht. Nein. Kann auch irgendein Blödsinn sein, aber vielleicht ist es tatsächlich so. Und das wäre natürlich unglaublich. Rimsky schreibt, Hayek, die UFOs nehme ich an, meint er, könnten auch nur Projektionen aus einem mehrdimensionalen Raum sein, so wie wir Schatten an eine Wand werfen. Da wären wir jetzt wieder beim Höhlengleichnis, bei dem wir am Anfang schon waren. Ja,
nein, oder von meinem Paper, ne? Dimensional Shadowing habe ich das genannt. Ne?
Mhm, genau.
Und das beschreibt ja der Crush so, nicht? Das ist naheliegend, nicht? Wenn er in höheren Dimension ist, dann werfen wir natürlich irgendwie niedrigdimensionale Schatten unter Umständen. Ja?
Genau,
so
also
wie
wenn
auf einer Wand, genau wie der Hörer. So.
Genau, also wenn eine Kugel zum Beispiel eine zweidimensionale Welt durchquert, dann hätte man da auf einmal einen Kreis, der größer wird und dann wieder kleiner.
Ja.
Ne? Und dann
das,
würden
das
alle rätseln.
Edward
was war das jetzt?
Flatline.
Ne? Ja?
Flatline.
Flatline, ne?
Also, ja.
Also da wären wir dann wieder bei diesem Ansatz von höheren Dimensionen. Was soll
also
man denn
meine Haltung dazu ist, es interessiert mich, aber ich bin ein bisschen skeptisch und das muss ich sein als Wissenschaftler, aber ich bin offen. Ja? Also,
mehr kann man ja nicht verlangen.
Ja.
Was wäre jetzt das Resümee dieses Abends? Gibt es da eines für Sie? Überhaupt jetzt von Ihrer bisherigen Arbeit, was wäre Ihr Resümee und was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft? Wunsch
also,
für die Zukunft,
also ich
Daten.
Privat,
ne?
Also wenn Sie mich jetzt fragen, ja, also für mich, also das ist überhaupt, wie gesagt, das ist am Anfang steht diese Frage, was ist Wahrheit? Ja, und ich habe keine richtige Antwort. Nicht? Also zum Beispiel, die Hannah Arendt hat geschrieben, wahr ist, was man nicht verändern kann. Das ist pathetisch, aber leider unbrauchbar. Ja. Oder ich meine, ich bin ja nicht ein französischer Konstruktivist, ja, der sagt, alles ist Konstruktion, ja. Aber ich würde mit nicht allzu geringer Wahrscheinlichkeit behaupten, dass wir wahrscheinlich besucht werden von nicht humaner Intelligenz und oder besucht oder zumindest, dass diese da sind, nur da gibt es einen Ausdruck in der Quantenphysik, der von Bell kommt, for all practical purposes, ja, FAP, ist es für einen Otto-Normalverbraucher wie für mich nicht wirklich relevant. Aber als Physiker interessiert es mich halt und man will es überhaupt wissen als Mensch. Nicht? Und man muss halt versuchen, das im Hinterkopf zu bewahren, aber es nicht dominant werden zu lassen, ja, also nicht zu Extremen zu tendieren, sondern immer zu schauen, mit gleichschwebender Aufmerksamkeit, also das kann ich kann nur immer wieder den Freud zitieren, ja, mit gleichschwebender Aufmerksamkeit, die Dinge abzuwarten. Es kann ja auch sein, es wird ja behauptet, zum Beispiel der Kollege Hablas, ne, der sagt ihm, naja, in seiner ersten Posting, der sagt, naja, vielleicht kommt jetzt bald was, ne?
Ja, vielleicht, aber das ist seit 30 Jahren höre ich das. Aber
ja. Kicking the can down the road again, ja.
Ja, so wie in der Finanzwirtschaft.
Es ist auch so, Sie können, ja, und inzwischen, ja, ist das Narrativ, inzwischen existiert halt die Welt so, wie sie ist und lebt so, wie sie ist und das ist auch möglich, ja, es ist auch möglich, aber wie gesagt, also ich habe mir halt als Physiker eigentlich irgendwie auch aus privatem Interesse, dieses Buch ist eigentlich aus einem privaten Interesse entstanden, was.
Und ich kann es sehr empfehlen. Also, ich habe es verlinkt. Wirklich ein sehr schönes
Danke,
Buch.
Ja.
Es hat den, ich muss jetzt nochmal den Gesamttitel nennen: UFOs, Observations, Explanations and Speculations. So ist der gesamte Titel.
Und es ist bei Springer erschienen, nicht? Also, der Robert Fleischer, ja. Der hat immer gelacht und gesagt: Na, das, wenn man das in einer wissenschaftlichen Bibliothek neben anderen Büchern sieht, das ist sicher Auflockerung. Ne? Aber es ist, das ist, und es kommt daher, dass ich die Leute kannte und die haben gewusst, dass ich nicht vollkommen weggetretene unwissenschaftliche Behauptungen aufstelle. Aber es war, also ich kann den Verlag nur gratulieren oder mich bedanken, auch bei den Herausgebern von Springer. Also das ist nicht das ist Springer Wissenschaft, ja, also Springer Nature heißen die jetzt. Dass sie diesen Versuch unternommen haben, dem Thema näher zu treten. Ja, also das möchte ich schon auch sagen, das ist nicht nichts, ja, weil ich meine, Springer ist ein sehr respektabler Wissenschaftsverlag, nicht? Die geben Nature raus und allein der Physik, nicht? Haben sie rausgegeben und so weiter und geben immer noch heraus. Also ein bedeutender Wissenschaftsverlag, ja, das ist nicht irgendwas, ja.
Ja, und wirklich ein sehr schönes Buch, auch finde ich sehr gut geschrieben. Ich meine, es ist halt auf Englisch, aber und auch sehr ehrlich. Also es wird einfach dargelegt, was ist eben Sache. Wenn spekuliert wird, ist das ganz klar ausgewiesen. Und ansonsten werden halt die Fakten auf den Tisch gelegt. Und sie sind, wie sie sind. Sie sind faszinierend und gleichzeitig frustrierend, weil wir da irgendwie nicht weiterkommen.
Ja.
Ja, aber so ist es.
Ja, ich habe einmal gesagt, nicht, wir waren einmal auf einer, also auf, wie es auf Kongress in Ägypten, ich habe gesagt, ich bin reif für einen Exoplaneten. Nicht?
Ja, fragt sich nur welchen, weil bis jetzt haben wir ja noch keinen Habitablen entdeckt. Zumindest wüsste ich nicht davon.
Ja, also, ich würde wahrscheinlich lieber in der Steiermark wandern gehen und im Wienerwald wandern gehen, das ist auch nicht schlecht. Ja. Aber
natürlich, gut, ja. Aber wer weiß, was da draußen noch alles existiert. Das ist natürlich spannend.
Ja.
Also vielen Dank für das Buch, vielen Dank für Ihre Arbeit und für die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben, auch wenn es vielleicht für manche frustrierend ist, es geben wir auch offen zu, es ist halt ich sage mal, es ist eine ongoing story, in der wir uns da mittendrin befinden und wer weiß, es kann, ich meine, wer hätte denn im Dezember 2017 plötzlich damit gerechnet, dass dann auf einmal in A1 UFO-Nachrichten kommen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich da in der Früh da gesessen bin und so, was ist denn jetzt los? Und dann ging es los, ne? Und jetzt hat es nicht mehr aufgehört seither und Wollen wir mal versuchen, optimistisch zu bleiben, ja? Was ganz einfach ist.
Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die freundliche Aufnahme, ja.
Ja, sehr gern. Vielleicht können wir uns ja wieder mal zusammensetzen, wenn es Neues zu berichten gibt. Wird mich freuen und ansonsten wünsche ich Ihnen auf Ihrem weiteren wissenschaftlichen Weg und natürlich im Bereich der UFO-Forschung, ich nehme an, das werden Sie weiter verfolgen, alles Gute und viel Erfolg.
Danke.
Alles klar. Danke. Dann auf Wiederhören.
Wiederhören.
Crop FM.
You are far from home, baby. Baby.
Und das nächste Mal ist Robert Fleischer mein Gast, also ein kleiner UFO-Schwerpunkt gerade auf Crop FM. Wir bleiben also beim Thema und sprechen über Roberts aktuelles Buch. Sie sind hier. Was jetzt? Dieser Frage werden wir uns also widmen. Und mir bleibt nur mehr, mich bei allen für die Aufmerksamkeit zu bedanken, für die Chatbeiträge. Ja, und für das Interesse und ich verabschiede mich mit einer bisschen neu gestalteten ersten Nummer unseres Albums The Future Still Lies Ahead, Boardwalk Sideways. Ein Link auf das neue Album findet man dann sobald, also immer dann, wenn der Ankündertext, wenn es derzeit keinen Ankündertext gibt, dann sieht man da das Albumcover und dort ist dann der Link auf Bandcamp und hier die Eröffnungsnummer. Boardwalk Sideways. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, das habe ich noch gar nicht gesagt, am 19. April 2024. Da ist dann Robert Fleischer zu Gast. Danke für euer Interesse. Macht es gut.
Yeah.